Guten Morgen aus dem Handy. Ist leider diesmal alleine, aber mit viel Technik aufgebaut. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht ist der eine oder andere auch noch mal verkatert zu einer Wahl, die nicht mal hier stattfindet, sondern woanders, was aber schon viel über uns aussagt. Nur mal so zum Logistischen, wie immer. Es ist leider mal wieder ein Meeting, wovon man in den Laptop oder ins Handy schaut. Es nervt natürlich wahnsinnig. Ich würde trotzdem gerne einladen dazu, klar, be fully present, das könnt ihr auch, aber macht euch frühstückt und folgt dem Tagesrhythmus, den ihr jetzt habt. Das ist ja vielleicht auch der Vorteil, man muss nicht ganz so früh aufstehen wie normalerweise. Ich sehe, meine Mama ist auch dabei, wie schön, aus München, das hat dann auch Vorteile. Genau, ich würde gerne jetzt am Anfang so die ersten, ihr wisst ja, also die beim Morgensalon schon waren, wissen in diesem schönen Raum normalerweise, ich habe immer ein paar Fragen vorbereitet und dann langsam steigt ihr mit ein, mit Fragen, Zweifeln, Hoffnungen, Wünsche, Ideen. Gerne würde ich das ein bisschen quasi rigoroser dieses Mal durchziehen, einfach damit ich nicht andauernd zwischen Fokus auf das Gespräch und Technik und kommt eine Frage und so rein. Switchen muss und würde jetzt einfach so die ersten, ich weiß nicht, 40, 45 Minuten das erst euch dann einladen, mit einzusteigen. Wenn es Fragen aber in der Zwischenzeit gibt, nutzt bitte die Chat-Funktion, ihr findet die oben rechts im Fenster, dass die schon mal quasi abgetippt ist und dann lese ich die danach vor oder ihr lest sie selber nochmal vor und dann würde ich quasi das Mikro für alle aufmachen, dass wir zusammen ins Gespräch kommen. Ist euch das recht? Einmal Daumen hoch oder könnt ihr damit leben? Schön. Gut. Ja, es ist schwierig zu beginnen für mich diesmal, weil es jetzt nicht nur tolle Themen sind. Wir haben einen ganz tollen Gast, Schiffer Bourignon. Ich bin sehr glücklich, dass du da bist, weil wir auch ein Schicksal teilen. Dazu sprechen wir gleich. Schiffer ist, sie ist Redakteurin, sie ist Journalistin, sie ist Co-Host des Podcasts Amerika übersetzt in Deutschland. Finde ich ganz, ganz spannend, den Namen auch. Du warst frühere Wahlbeobachterin der OECD und am wichtigsten, du bist auch Amerikanerin. Ja, und ich würde gerne, als wäre das Jahr 2020 nicht schon spannend genug und auch nach 4 Jahren Trump die Spannung nicht genug gespannt, hat Amerika jetzt nochmal besonders spannend gemacht in den letzten 72, 48 Stunden. Und ich freue mich mit dir gleich und mit euch über die Wahl und auch den Wahlausgang zu sprechen, aber mir ist ganz wichtig, ich möchte nicht nur das jetzt einen total politischen Salon machen, sondern auch, vielleicht kannst du uns einen Einblick auch in die amerikanische Seele geben, damit wir, ich sagte es vorhin, als der schon drin war, irgendwie hat das Thema ja auch eine große Macht. Also wie Amerika sich auch als große Weltmacht betitelt. Es hat auch eine gedankliche Macht, irgendwie eine emotionale vielleicht. Die Gemüter sind seit 4 Jahren so wahnsinnig erregt über ein Land, was eigentlich weit weg ist, wo wir aber spüren, Mensch, da ist eine große Abhängigkeit auch und sowohl wirtschaftlich, aber offensichtlich auch emotional und gedanklich. Und ich würde gerne auch darüber sprechen, und das macht es vielleicht praktischer für alle, für unseren Alltag sozusagen. Wie gehen wir eigentlich damit um, wenn wir Menschen um uns herum haben oder ganze Wählergruppen oder was, die eine diametral andere Meinung haben? Und wo man denkt, auf welchem Planeten lebst du? Ich glaube aber, dieser Dialog darf nicht unterbrochen werden, weil dann haben wir eigentlich noch ein größeres Problem. Und bevor ich die erste Frage an dich stelle, lese ich eine Kleinigkeit vor, mit einem kleinen Aha-Moment vielleicht danach, aus einem Artikel, der ein interessantes Bild auch hatte. Laut Facebook muss der Weltuntergang irgendwann heute früh begonnen haben. Shame, 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 postet eine amerikanische Freundin. This is not my country, ein anderer. Ein deutscher Journalistfreund beschwört jetzt die Werte der freien Welt und peitscht seine Follower auf harte Zeiten ein. Der Rest besteht auf Postings wie krank, muss kotzen, Hitler vergleichen, Ratlosigkeit und Verzweiflung. Moment, ich will nicht alles vorlesen. Den Menschen außerhalb unserer Timeline haben wir aber nicht mehr viel zu sagen, außer dass man sich gegenseitig für unvernünftig, dumm oder sogar kriminell hält. Nur ab und zu, wie heute Morgen, rüttelt jemand an unserer Filterbubble und wir merken, huch, wir leben ja im selben Land und verdammt, das ist ja Demokratie. Dieser Artikel erschien vor 4 Jahren und zwar über den Schock der Menschheit sozusagen und auch in Deutschland. Er hieß Verstehen anstatt Verteufeln, als Trump eben gewählt wurde und plötzlich alle sagten, wie konnte das passieren? Und plötzlich man merkte, uch, hat man eigentlich mit den Menschen gesprochen, was sie bewegt und wo, warum sowas passieren konnte. Genau. Und darauf würde ich gerne auch, das wäre mein Fokus quasi des Gesprächs, dass wir verstehen, anstatt zu verteufeln. Auch aus ich aus eigener Erfahrung weiß, es ist ein schmerzlicher Prozess zu verstehen für etwas, was man verteufelt. Genau, lieber Jeff, als erstes aber, bevor du uns den Einblick gibst, erzähl ein bisschen noch, wer bist du, außer dem, was ich gerade erzählt habe, was hat dein Weg ausgemacht? Du hast einen sehr spannenden Weg, bevor wir auf die zwei alten Männer in Amerika eingehen. Wer bist du? Erzähl uns ein bisschen.
Also du hast schon mich sehr schön vorgestellt. Vielen Dank für die Einladung und danke, dass ihr alle hier seid. Ich freue mich. Also ich bin Amerikanerin, wie du gesagt hast. Ich bin in Wisconsin aufgewachsen, wie man gesehen hat, ein sehr wichtiger Swing State dieses Jahr. Es war schon früh, dass ich, wir hatten einen Austauschstudent, als ich in die 3. Klasse war. Und ich glaube, seit dann, sie war diese große Schwester, die ich immer wollte. Und ich glaube, sie hat mitgebracht ein paar von dieser Schokolade, wie heißen die, diese Sprinkles, diese das Stück Schokolade, das in die Niederlande man isst, ein Stück Toastbrot mit Butter und dieses Stück Schokolade. Und
sie kam aus den Niederlanden.
Genau, aus den Niederlanden, Entschuldigung. Ja. Und ich dachte, was für ein tolles Land, dieses Frühstück Schokolade essen, da will ich auf jeden Fall hin. Und ich glaube, wegen dieser Schokolade zum Frühstück habe ich gedacht, ich will dieses Land entdecken, ich will und ich wollte immer ein bisschen mehr entdecken. Ich habe Anthropologie dann als Undergrad studiert und dann war 3 Jahre in Westafrika, in Mauritanien mit der Peace Corps, was ist eine Programm von der US-Regierung, das hat angefangen mit John F. Kennedy, das war seine Initiative und wo die schicken Amerikaner in Ausland für 2, 2,5 Jahre und habe dann in ein sehr kleines Dorf gelebt, mit 500 Leute und ohne Elektrizität und Strom und Wasser. Wow. Und das war für mich als junge Anthropologist super interessant. Und ich glaube, es war auch diese Erfahrung, aber auch meine Lieblings-Anthropology-Professor, er war der Präsident von the Anthropological Association of America. Und er hat immer gesagt, ich sag euch, Anthropologie ist nicht so beliebt, aber es würde die Welt retten. Und es bleibt immer im Kopf. Und ich fand auch, als ich meine erste Austausch gemacht mit 16, ich war einen Monat in Italien als 16-Jährige, mein allererstes Mal im Ausland, oder diese, auch in Uni, oder diese 3 Jahre in Afrika, man merkt, dass wir haben viel gemeinsam, vielleicht mehr als nicht. Und das,
wenn als Menschengemeinschaft.
Genau. Und wenn man so wirklich Zeit nimmt, miteinander zu reden, dann am Basis haben wir alle die gleiche Sorge, und man muss auch jemand verstehen und ihre Geschichte und ihre Geschichte verstehen, so dass man richtig versteht, von woher die kommen. Mhm. Und ich finde, dass diese Botschaft ist so wichtig, wie du gesagt hast, einander zu verstehen, besonders in einer Zeit, wo wir Amerikaner sind so polarisiert, aber nicht nur Amerikaner, das sieht man auch hier in Europa auf jeden Fall. Und der lange Weg war dann durch Afrika und dann habe ich mein Master's gemacht in der Columbia University und dann Economic and Political Development, so Entwicklungshilfe. Und dann war ich ein paar Jahre in Afghanistan und da habe ich mit der UNO gearbeitet vor der Parlamentswahl von 2005. Das war nach Karzai gewählt war und dann haben wir alles organisiert für der Parlamentswahl.
War das die erste demokratische Wahl? Oder?
Genau, ja. Genau. Also Karzai, der Präsidentswahl war der erste seit mindestens nicht allererste, aber seit der Taliban rausgegangen ist. Und das eigentlich habe ich so Wahlorganisation entdeckt, eine Sommer früher, als ich eine Masterstudent war. Ich war in Kambodscha für einen Sommer und habe mit einer Menschenrechtsorganisation da gearbeitet. Und es war zufällig, es gab zufällig eine Präsidentswahl in Kambodscha, es war Sommer 2003, ja. Und dann war ich involviert mit ein paar verschiedenen Organisationen, die haben beobachtet oder die haben Medienbericht gemacht oder Voter Education. Und dann, das war so spannend. Und dann bin ich so Richtung mehr so statt ja so Political Entwicklung gegangen und genau, dann das ist weitergegangen. Mit der OSZE mache ich immer noch Wahlbeobachtung als Short-Term Observer. Ich war letztes Jahr in Nordmazedonien, der Jahr vor in Montenegro, war auch in Albanien, in Ukraine, in Georgien. Und das ist ein bisschen meine Art, weil ich bin jetzt hier in Hamburg, habe 3 Kinder, insofern ich kann nicht so monatelang in the field, in Ausland sein, aber das ist irgendwie mein Art, so immer noch meinen Einfluss reinzustecken und wer weiß, vielleicht dann in ein paar Jahre also wieder mehr zu machen, aber also mein Herz schlägt ein bisschen so in 2 verschiedene Richtungen. Ich habe immer als freie Journalistin geschrieben, aber mehr als Entwicklungshilferin gearbeitet und jetzt habe ich gewechselt und mache so hobbymäßig mehr Entwicklungsprojekte oder Beobachtungen, aber bin mehr feste Redakteurin und genau, mit der Podcast Amerika übersetzt heißt das. Das war ein Projekt von einer Freundin von mir, einer anderen Amerikanerin, die wohnt hier in Hamburg, Wendy Brown. Und sie habe ich durch Freunde kennengelernt und ich hatte das Gefühl, also wir sind beide political nerds und endlich habe ich jemanden gefunden, weil ich habe das Gefühl, ich habe andere Amerikaner kennengelernt und als ich irgendwas gesagt habe, war es so, ja, oder oh, echt, aber mit Wendy war das so, oh ja, und hast du das gelesen und wir sind dann hin und zurück gegangen, sodass Freunde von uns haben gesagt, das ist echt interessant, eure Perspektive zu hören und wie ihr hin und zurück gehen und ihr sollt irgendwas damit machen und dann kam die Idee für der Podcast. Und wir haben so, es ist nur wir zu zweit und wir sitzen dann, am Anfang waren wir in meiner Küche und hatten so 2 Mikrofone und haben das aufgenommen. Wendy hat das mit GarageBand zusammengeschnitten. Die erste war, hat echt lang gedauert, die erste war der Iowa Caucus und für die Leute, die haben das verfolgt, das war eine Katastrophe. Und aber es war immer Word of Mouth. Wir haben unsere Freunde Bescheid gesagt und die haben vielleicht ihre Freunde einen Link weitergeleitet. Ich sage immer, dass meine Mutter wäre unser großer Fan, wenn sie Deutsch verstehen könnte. Aber ja, und das ist dann, ich meine, wir haben es weitergemacht. Ich glaube, am Anfang haben wir gedacht, ach, wahrscheinlich geht nicht länger als ein paar Wochen, aber wir haben es richtig durchgesetzt und machen das einmal in der Woche, manchmal mehr. Aber wir nehmen eine neue auf. Heute nur so ein letzter Zustand jetzt und ja, aber das hat auch, das war für mich auch eine Art, ein bisschen mehr dabei zu sein, weil ich war in Washington in 2016 und habe dann mit der Spiegel gearbeitet und war dann dabei für Rallies oder für die Conventions, der Parteitage.
Und beide Parteitage.
Ne? Genau, beide, republikanisch und demokratisch. Und war auch in New York für Hillary's Wahlabendparty in the Javits Center. Und was ich nie vergessen würde. aber insofern, das war sowas.
Wahnsinn.
Ja, total Wahnsinn. Und ich wollte dann von hier irgendwie das erleben und mitfiebern. Und also mindestens seit Februar, die Leute haben ein bisschen beobachtet und so und diskutiert, aber nicht mit so einem Interesse wie Wendy und ich. Ich glaube, mindestens von unseren amerikanischen Freunden hier. Und ja, also irgendwie, das war ein cathartic process
für mich. Ja, die Katharsis, genau. Ja. Also es ist wirklich spannend, weil du aus so vielen Blickwinkeln, und jetzt stelle ich dir die Frage natürlich zur Wahl auch, und wie dich gerade der Zustand beschäftigt und wie du ihn noch einschätzt vor allem, weil du ihn aus verschiedensten Blickwinkeln, also als ganz professionelle Wahlbeobachterin vielleicht, die du schon so viele, wenn ich rausgehört habe, richtig noch nicht westliche Wahlen sozusagen begleitet hast, sondern eher in kritischen Gebieten, wie wir kritisch sagen würden.
Ja.
Ich würde auch sagen, Amerika ist gerade ein kritisches Gebiet, aber genau, also diese Perspektive, du hast sie als Journalistin, du hast sie als Podcast-Host und eben Medienmacherin dadurch auch. Und ja auch als, ich weiß nicht, wer von euch vielleicht den die ARD-Doku gesehen hat am Montag, als Teil einer großen Familie, die meine, und das ist das Schicksal, was wir teilen, sehr gespalten ist. Totale Trump-Fanatiker, Anhänger und totale Demokraten und auch in verschiedenen Orten Amerikas leben, mit verschiedenen Erfahrungen. Und ja, deswegen jetzt lass uns auf die Wahl einmal schauen, was ist denn deine persönliche und vielleicht auch deine professionelle Perspektive auf diesen Zustand, in dem wir uns gerade, und ich sage wir als Weltgemeinschaft, aber wir als Deutsche befinden uns ja gar nicht in dem Prozess. Wir schauen uns das auf der Seitenlinie an und denken, what is happening?
Aber das denken seit vier Jahren. Insofern. Genau, ja, das stimmt. So ein Überblick über jetzt, was,
genau. Was sagst du auch gerade zum Zustand? Ne? Also jede Stunde, die man aufmacht, denkt man, passiert was oder nicht?
Genau. Und ich habe gerade erzählt, also ich bin aufgestanden, sofort, vielleicht wie euch, auch mein Handy weg von Flugmodus gemacht und sofort, ich bin in drei verschiedene WhatsApp-Gruppe, einen mit meinen Grad-School-Freunden, einen mit meinen Washington-Freunden und einen mit anderen Amerikanern hier in Hamburg und alle so, und man muss dann durchscrollen und so, ja, aber was ist passiert in den letzten 6 Stunden? Ja. Und die Kinder auch, die wachen auf und die Augen sind noch nicht offen und wie steht das jetzt? Alle wollen wissen und alle fiebern mit ein bisschen. Und das finde ich, muss ich sagen, das finde ich echt cool, dass die Kinder gestern Morgen ein Freund von meinem Sohn ist gekommen, ihn abzuholen und er hat auch gefragt, so, wie steht das jetzt? Und alle sind zum Fernsehen gegangen, okay, guck mal, also hier ist Georgien, das ist normal, das ist im Süden und normalerweise das gegen Republikaner ab, guck mal, es ist noch ein Spiel. Und dann hier in Arizona, wenn er das gewinnt und die Kinder sind total mittendrin, ich finde das ein super Civics Lesson. Aber
wo stehen wir gerade?
Genau. Einerseits, es gibt vier verschiedene Seiten. Einerseits ist es ein bisschen nicht überraschend, dass, Trump, er hat schon seit Monaten gesagt, dass, so wenn der Ergebnis kommt, er hat nicht gesagt, dass er die Ergebnis akzeptieren würde, ne?
Eigentlich folgt er seinem Wort. Eigenen Erfolg.
Genau. Klar, insofern, wir sollen nicht überrascht sein. Das hat er schon mehrmals gesagt. Insofern, wenn er dann sagt, wir haben gewonnen und wir bringen das vor der Gerichtshof, vor der Supreme Court, man soll auch nicht überrascht sein, weil das hat er auch. Ich habe Rallyes geguckt am Wochenende, wo er hat gesagt, hey, es gibt immer einen Sieger, einen Gewinner am Wahlabend. Warum soll dieses Wahljahr anders sein? Das hat er schon gesagt. Mhm. Insofern, wenn er steht dann vor der Kamera und 2.30 Uhr morgens am Wahlabend und sagt, ich habe mehr oder weniger gewonnen und also wir würden, die sollen aufhören zu zählen. Das war überraschend, das war eine Überraschung. Mhm. Aber dass er sich zu Sieger genannt hat, das war, und schon berichtet, dass er das machen würde. Irgendwie, obwohl es nicht überraschend sein sollten, irgendwie war das trotzdem. Man saß da vor der Fernsehen mit offenem Mund und dachte so,
ich fand's really happening.
Ja. So oft mit Trump, ich finde, dass er, das, ja, obwohl man soll nicht überrascht sein, man ist überrascht. Genau, und so der Prozess ist weitergegangen. Das war mitten in der Nacht. Ich habe am Wahltag nicht mit meinem Vater gesprochen, aber den nächsten Morgen hat er so ein paar SMS geschickt mit ein bisschen Schadenfreude, so, hey, das sieht nicht so gut aus für euch.
Habe ich auch bekommen aus meinem Lager.
Genau, und dann sitzt man da und ist schon auf diese Achterbahn von Tiefe und Höhe und was passiert. Wir waren den ganzen Wahlabend weg, ich war mit Wendy, mein Podcast, Fellow Podcasterin, und die andere, aber wo man überrascht war, und jetzt spreche ich vielleicht als eine, wie du gesagt hast, wir können über eine professionelle Ebene oder eine persönliche, für mich, und ich habe es sehr schnell gemerkt von anderen Freunden, besonders nicht nur von Freunden, die Experts in Europa leben, aber auch in den Staaten, dass als der Zählung weitergegangen ist, dass es so knapp war, und dass so viele Amerikaner, so mehr als in 2016, haben für Trump gewählt. Und dass es so knapp war, hat uns echt überrascht. Ich glaube, weil so viele Amerikaner, 100 Millionen sind zuwählen gegangen, Klar, es gibt verschiedene Gründe, auch wegen der Pandemie, aber man hat es auch gesehen, vielleicht als ein Zeichen von Enthusiasmus. Mhm. Es war früher so, dass viele Demokraten wählen mit Postbrief oder oder früh, und man hat das Gefühl, okay, jetzt kommt was, kommt Change, und dann zu sehen, wie knapp es war und dass er noch Trump gute Chancen hat, war die einzige Wort, die er hatte, war enttäuschend. Mhm. Und viele von meiner amerikanischen Freunde, die in Ausland leben jetzt, haben auch gesagt, ich fühle mich ein bisschen fremd von meinem eigenen Land. Ich fühle mich, wie du gesagt hast, ich verstehe das irgendwie nicht. Ich verstehe meine eigene Countrymen nicht.
Ich habe gestern den Steinger-Podcast gehört, und der hat eine, der ist ja eher auch auf on the writer side of things, und da hat er aber eine gute Zusammenfassung gemacht. Sagt er nicht, dass so viele für Trump gewählt haben, war nicht das brennende Herz sozusagen für ihn, sondern es war eher die kalte Hand gegen Biden, 77, eher schwächlich, 50 Jahre Politiker. So, und auch was herausgestellt, dass so viele akademische Frauen zum Beispiel für ihn gewählt haben. Das bricht auch mein Wertesystem. Ja, aber dann sagt er, ja, man denkt in Europa dann oder woanders auf der Welt, sagt, ach, die sind alle nicht emanzipiert genug. Und man könnte es aber auch andersrum betrachten. Vielleicht sind sie gerade emanzipiert, weil sie sich nicht auf den Feminismus reduzieren lassen wollen, sondern sagen, hey, ja, das hat super in der Wirtschaft funktioniert, wie es für anderen Menschen geht, ist gerutscht, aber für mich in meiner Geldbeutel hat es funktioniert. Und quasi diesen Switch dazu sehen und natürlich Law and Order und all das, vielleicht auch eben dafür gesagt, mich hat es nicht so überrascht, vielleicht die Menge, aber ich bin fest davon ausgegangen, dass wir nicht, leider.
Also wir haben, ja, das stimmt auch, und das haben wir auch in einer Podcast-Folge gesagt, dass, weil es gab, ich habe das Gefühl, ein bisschen Euphorie, als wir von die neue Umfrage rausgekommen sind, die letzten paar Monate, er lief so weit nach vorne, 14 Punkte, 90%. Und ich hatte dann diese Déjà-vu noch von 2016, weil das war auch so mit Hillary. Ja. 90% ist es auf jeden Fall, sie gewinnt. Ich habe das erst damit gerechnet, dass sie verlieren würde. Also ich war bei der Wahlparty um 10 Uhr abends, als die gesagt haben, und Ohio geht für Donald J. Trump. Und dann war das so, die Luft ist rausgegangen von dem Zimmer. Alle, ich meine, so kollektiv. Aber das war das erste Moment in eineinhalb Jahren, dass ich überlegt habe, wie wäre das, wenn? Und
das ist vielleicht ein Fehler, weil da keine Brücke gebaut wurde.
Und ich habe davon gelernt.
Ja,
und deswegen haben wir auch gesagt, als diese ganze Umfrage, und das war unser allererster Podcast, unsere Takeaways, meine erste Takeaway war, Polls suck. Und jetzt sehen wir, wie viel Polls suck, because und ich glaube, ich finde Nate Silver ganz intelligenter Mensch, aber ich weiß nicht, was er für einen Job macht in der Zukunft, von 538, vielleicht kennt ihr das, aber genau, insofern, wir haben auch gesagt, he's down but not out, und wenn man auch, ich war in North Carolina für die Dreh von diesem Film, wenn man durch North Carolina fährt, was auch ein Swing State ist, wenn man auf meine Facebook-Seite guckt, wo viele von meinen Highschool-Freunden aus Green Bay, Wisconsin posten verschiedene Sachen, am ersten Sonntag von der amerikanischen Fußballsaison statt, obwohl es war kein Heimspiel, man muss es sowieso auf der Fernsehen gucken, aber normalerweise würden alle zu Hause sein oder Tailgating, das heißt so große, also Grillpartys im Garten oder in Parkinglots oder, und die würden dann zusammen das Spiel gucken, und das so viele haben gesagt, nee, das gucke ich nicht, oder waren auf der Fluss in ihr Boots mit Trump-Flagge und so auf einer Flottille. Das habe ich gesehen, und dann habe ich auch gedacht, man, es wird knapp in Wisconsin, und war auch so. Ich glaube, am Ende war weniger als 20.000 Stimmen. Und es ist so. Ich meine, es gibt ein Disconnect zwischen besonders politischen Medien und also vielleicht nicht Fox News, aber auf jeden Fall New York Times, Washington Post, Politico. Ich meine, man hört, wie weit er nach vorne liegt, wie groß die Chancen sind, aber wenn man durch Wisconsin fährt, durch Pennsylvania fährt, durch Ohio, North Carolina, man sieht nur Trump-Flagge.
Durch Texas, wo meine Schwester lebt.
Ja. Genau, ich meine, durch die ganze rote Stadt auf jeden Fall, aber durch diese Swing States, man sieht der Enthusiasmus. Und man sieht, wie viel, und das haben wir auch in 2016 gesehen, dass die Medien war so, er hat keine Chance, die Umfragen sagen so und so. Aber wir sind zum Rallyes gegangen, haben gesehen, man, die Stange geht hier, es ist eine Meile lang. Mhm. Die haben nicht genug Platz für die ganzen Leute, die wollen reinkommen. Es ist komplett voll. Und würde, es sah auch dieses Jahr auch so aus, mitten in einer Pandemie. Ich meine, man kann das nicht ignorieren. Und wie man gesehen hat, man soll das auch nicht. Und irgendwie, wie du gesagt hast, wir müssen dann, die Demokraten haben eine große Chance verpasst.
Mal wieder.
Ich meine, die hatten 4 Jahre. Ich finde, in 2016 in der Wahlkampf, als Hillary Clinton hat von Basketful of Deplorables gesprochen, war die größte Gaffe in politischer Geschichte. Und die Demokraten haben nicht davon gelernt. Hm. Die haben nicht der Wahlsieg von Donald Trump genommen als so, hey, get your shit together. Hm. Also so viele Demokraten, die haben immer für Demokraten gewählt. So in Pennsylvania, in Ohio, in Wisconsin, haben gesagt, weißt du was, was habt ihr für uns gemacht in der letzten Zeit? Mhm. Und why not? We take a chance mit Trump und es kann nicht schlimmer werden. Vielleicht, ich meine, er ist erfolgreicher Businessman. Er sagt America first. Ich meine, das klingt gut. Mhm. Wenn unsere Jobs gehen, dann nach China oder nach Mexiko. Let's take a chance. Und die sind mit ihm begeistert und haben...
Sind geblieben quasi.
Genau. Ich meine... Bestimmt hat er manche verloren und manche auch gewonnen, aber die Demokraten statt, also mit diese Leute, auf diese Leute zu konzentrieren, auf diese Gruppe, die sie verloren haben, haben einfach gesagt, Trump, guck mal, was er macht. Das ist unglaublich. Ich meine, es gibt auch viel, das aber die haben erwartet, dass er würde, wir sagen auf Englisch, to dig one's own grave.
Mhm. Stimmt. Ja, also sich das eigene Grab schaufeln. Ja, gibt's
doch. Aber hat er nicht gemacht.
Also
moralisch ja, in allen Bedingungen.
Aber ich glaube, ohne der Pandemie würde er wiedergewählt sein. Ich glaube, das hat ihm ein paar Wähler gekostet, aber nur vielleicht nur genug, dass er vielleicht, jemand, wir wissen noch nicht, ob er verliert. Aber ja.
Wie wäre denn deine Einschätzung, sagen wir mal, egal wer gewinnt jetzt, versuchen wir es kurz mal von der Person zu lösen. Es ist ja so messerscharf, dass jeder hin oder her, wenn der eine gewinnt, hat er die Hälfte des Landes gegen sich oder der andere gewinnt, hat die Hälfte des Landes gegen sich. Wie stehst du dir dein Land, sagen wir in 2 Wochen oder whenever this process is through, nach dem 20. Januar vielleicht vor?
Oh, egal welcher es ist. Ich traue mich schon für mein Land, weil ich glaube, egal wer gewinnt, diese besonders, ich meine, die letzte 4, wir waren schon ein ziemlich gespaltenes Land, auf jeden Fall. Es ist nicht, Trump ist nicht schuld, komplett, ich meine, er ist schuld vor der Vertiefung von dieser Spaltung, aber nicht, dass es gespalten ist.
Radikalisierung.
Genau, weil er hat es auf jeden Fall vertieft. Und diese Wahl auch, und wie er jetzt sagt, dass der Ergebnis, stimmt nicht, oder das ist von ihm geklaut, das spaltet tiefer.
Ich sehe das jetzt mittlerweile auch sehr kalkuliert.
Ich glaube, er weiß genau
total,
dass er vertieft und dann die Mistgabeln rauskommen.
Genau, wie gesagt, er ist wie ein Kind, der auf der Spielplatz sieht, dass er würde verlieren, dass er keine Chance hat, nimmt seinen Ball und dann sagt, ich gehe jetzt nach Hause. Weil er würde dann auch diese Leute mitnehmen, falls er geht. Mhm. Dass er würde die mitnehmen und leider die würden der Gewinn von Biden dann nicht sehen als legitimate und die würden trotzdem, ich glaube, Trump hat dann überlegt schon, was er machen würde. Er muss dieses Szenario bestimmen und ob er so, ich glaube, er geht weiter in der Medienbranche wahrscheinlich und aber egal, das ist auf jeden Fall kein Gewinn. Es ist kein Gewinn für Amerika, weil entweder sind die Trump-Unterstützer sehr enttäuscht und akzeptieren Biden nicht. Aber die Biden-Unterstützer sind auch, ich höre jetzt im Moment viel von meiner Freundin, die sagen, es gibt keinen Grund zu feiern.
Nein.
Und die andere Seite, der sagt, hey Leute, komm, okay, er war nicht unsere erste Wahl vielleicht, wir Demokraten, aber guck mal, noch 4 Jahre von Trump wäre echt eine Katastrophe. Und mindestens, wir mussten die kleine Sieg feiern und wir mussten das als positiv und wir mussten sehen, das als eine Möglichkeit, so alles zu verbessern. Und wir haben eine große Verantwortung und so müssen wir das sehen. Und ich weiß es für meinen Vater, das ist echt eine Katastrophe. Aber er hat gesagt, weißt du was, wenn Biden wirklich so eine Moderate ist und wenn sein Ruf wirklich wahr ist, dass er versucht, mit beiden Seiten zu arbeiten, dann gebe ich ihm eine Chance. Aber mein Vater, seine Theorie ist, dass Biden
nach 12 Monaten, ja, genau.
Dann kommt Kamala und dann wird die Hülle
untergehen. Natürlich. Ja. Ich kenne diese Argumentation auch und ich kann mich auch von Obama übrigens vor 12 Jahren, erinnern, da hieß es auch, die ersten 2 Wochen, okay, I guess he's my president now, aber ab nach 2 Wochen war schon, das ist nicht richtig, also da, es ging dann ganz schnell, wo dann man sich schon eher entfernte. Hast du Sorge, ich frage das jetzt auch ein bisschen weltbesorgt, muss ich fairerweise sagen, hast du Sorge, dass es, ja, dass die Ausschreitungen, die eh schon da waren, ich finde, in Pockets hat sich schon eine Art kleiner Bürgerkrieg in einzelnen Pockets durch Black Lives Matter Bewegung, aber nicht durch die, sondern natürlich durch die Reaktion darauf und Radikalisierung dessen auf beiden Seiten. Hast du Sorge, dass es dazu kommen kann, egal wer jetzt gewinnt am Ende?
Dass es zum Gewalt kommen könnte? Auf jeden Fall.
Die Sorge oder wird es auf jeden Fall eintreten?
Ach so, die Sorge habe ich auf jeden Fall.
Aber das ist ja jetzt schon wieder auf der Straße.
Ja, und ich habe auch Freunde, die haben mir erzählt, dass sie haben Freunde, die haben für das allererste Mal im Leben eine Waffe gekauft, zum Beispiel. Dass sie
diese Idee, dass Waffenlösungen sind, das ist für einen Europäer.
Ich verstehe das auch nicht, ehrlich gesagt. Und wir haben auch in meiner Familie, also mein Stiefvater, wir verstehen einander sehr gut, er ist Jäger und hat auch eine Sammlung von verschiedenen Waffen und die haben das Gefühl, ja, das brauche ich für meine Sicherheit. Und für mich ist es eine, das einfach in der Nähe zu haben, würde mich so unsicher. Ja. Aber ja, wir können auch jeden Fall reden über, wie Amerikaner sind ein bisschen verliebt in ihre Waffen und sehen das als ihr Recht, ne, so das zweite Amendment und das ist mein God-given Recht. Ich glaube nicht, dass Gott hat irgendwas damit zu tun, aber die sehen das so. Und deswegen, obwohl wir sehen Shootings wie in Sandy Hook, wo eine ganze erste Klasse von 6- und 7-Jährigen geschossen wird, trotzdem kann die Kongress keine Legislation passen, durchbringen gegen nur semi-automatic. Ich meine, ich finde, dass die Discussion in den USA ist. Und das ist eine, also das ist ein anderes Thema für ein anderes.
Ja. Aber du gibst uns, sprich ruhig weiter, weil ich finde es interessant, weil du uns gibst uns vielleicht eben dadurch auch einen Einblick in diese besagte amerikanische Seele und auch vielleicht versuchen wir die Brücke zu schlagen, warum bewegt uns das so sehr, wie ich anfangs sagte. Also viel mehr als in anderen Ländern, wenn Italien gewählt wird. Also Berlusconi fanden wir auch nicht toll. Aber gut, das vergeht dann irgendwie. Warum bewegt uns das so? Merken wir, wie abhängig wir sind oder interconnected vielleicht auch kulturell, wirtschaftlich, wertetechnisch? Und man sieht quasi, wenn das Land von the land of my childhood dreams. Ich glaube, das kennen viele vielleicht. Man hat in den 80ern, habe ich mir nichts, also 80er, 90er nichts besser vorstellen können, und wie das jetzt so crumbled. Vielleicht kannst du uns da so einen Einblick geben. Übersetze Amerika von uns jetzt mal unabhängig auch von Trump und Biden, sondern eher diese radikale, auch dunkle Seite, wo man denkt, wie vielen Drogentoten, wie vielen vollen Gefängnisse, alles.
Ich glaube, es gibt 2 Gründe, warum es Sorge hier macht. Und das ist mehr so Europa oder Deutschland übersetzen als Amerika. Aber also wie du gesagt hast, hier ist Amerika ein Dreamland gesehen. Und das habe ich von mehreren deutschen Freunden gehört, dass aus die aufgewachsen sind, war das ein Land von wo alle die American Dream haben konnte, alle können das schaffen und es ist so toll. Und
das stimmt ja. Also Amerika ist ja auch bis heute toll. Also Natur und auch so tolle Menschen. Ja. Und also es ist ja auch toll, aber eben nicht nur. Und dieses nicht nur wird immer größer und hat Angst.
Ja. Was heißt das für den Rest der Welt? Und genau, und der Rest der Welt, glaube ich auch, das ist das Erste. Und Zweite, man sieht vielleicht, wenn das in den USA passieren könnte, dann könnte das auch hier passieren. Also wir sehen das schon in verschiedenen Ländern hier. Aber das macht man richtig Sorge, weil der USA war immer eine Freunde und ein Ally und ein Partner. Und wenn wir haben jemanden im Amt, der findet Putin, glaubt Putin über seine eigene Intelligenz Community oder hat Lob, nur Lob für Kim Jong-un oder über andere Diktatur, dann das macht man richtig Sorge, weil diese Partnerschaft, besonders seit die letzten 70 Jahre, ist so wichtig. Und man macht sich Sorge um diese Partnerschaft. Wie geht das weiter? Und ich glaube, wir haben, viele Leute haben gesagt, es ist egal. Also der Partnerschaft bleibt und ist stark und egal, wer im Amt ist. Mhm. Aber man sieht jetzt, dass nach 4 Jahren es hat so Cracks in der Fassade. Ne? Es hat es auf jeden Fall geschadet. Ich glaube auch, dass mindestens vielleicht hier in Europa glaubt man wirklich und soll man auch glauben, hoffentlich, dass mit einer neuen Regierung, dass diese Beziehung würde ziemlich schnell reparieren. Also vielleicht das Gegenteil von was passiert in den USA. Eine neue Präsident würde diese Spaltung nicht reparieren. Aber ich glaube, vielleicht für International Relations könnte auf jeden Fall sehr hilfreich sein.
Ja, es ist gruselig. Ich habe gerade eine Frage gesehen, die tatsächlich passt. Warum denkst du, haben so viele Latinos und Moment, ich schaue drauf. Latinos und verhältnismäßig viele Black Folks und Folks Trump gewählt?
Das ist eine gute Frage.
Latinos ist, glaube ich, klar, die Sozialismuskarte.
Also nicht nur Sozialismus, ja, aber das hat viel damit zu tun. Ne? In Florida zum Beispiel, es gibt viele, die haben kommen aus Wurzeln aus Kuba oder Venezuela und die haben diese Erinnerung an die Regierung in ihr Land und sind ja gegen Kommunismus, gegen Sozialismus. Sozialismus. Ich weiß, dass hier in Deutschland vielleicht viele Leute lachen, wenn Amerikaner freak out about Socialism. Ich meine, mein Vater auch so. Aber und das ist nicht so Socialism, wie man hier das kennt. Aber zweitens, aber viel von, wenn wir reden über die Kubaner, die kommen, die sind in Miami oder in Florida, viel davon waren auch von wealthy, so wohlhabende Familie und so identifizieren ja mit republikanischen, liberalen, und wenn ich sage liberalen, ich meine so in der deutschen Sinne nicht, so weil auf Englisch liberal ist so progressive, aber ich habe gelernt durch meinen Podcast, weil wir lernen auch viel neue Vokabeln und man macht dann diese, benutzt diese falsche Freunde. Genau, dass die identifizieren mehr mit Republikanern. Und das habe ich auch gesehen, viel von, es ist ein bisschen wie hier in Deutschland, wenn man kommt als Flüchtlinge zum Beispiel und man hat, wir sagen, pulled oneself up by the bootstraps, und man hat das geschafft, dann wollen die, man würde denken, dass die dann viel Verständnis haben für andere, die kommen, aber das ist nicht immer so. Mhm. Und ich habe auch mehrere Leute in Amerika kennengelernt und die, besonders mit illegale Einwanderung, dass sie haben gesagt, ich bin hier legal gekommen, ich habe keine Hilfe bekommen, ich habe das geschafft allein, ich habe so hart, ich habe so 2 Jobs gearbeitet. Warum soll diese Leute einfach hier rein zu marschieren und alles umsonst kriegen? So was, das mein Vater sagen würde, aber auch, dass andere Einwanderer sagen und man versteht nicht, dass sie, es gibt eine Teil davon, eine Gruppe davon, die ziemlich konservativ sind und man denkt so, oh Gott, die würden bestimmt nicht für Trump wählen, wenn die sehen, diese Käfig, das er gebaut hat an die Grenze und wie die Kinder sind weggenommen von ihren Eltern. Ich meine, wie könnte, aber wie gesagt, viele Wähler sind One-Issue-Voters und die haben eine Thema. Und auch für Latinos ist es manchmal der Wirtschaft oder manchmal Steuersenkung oder die Regulierung, wenn die ein Geschäft haben. Das ist wichtiger als Rassismus. Und das hat man auch gesehen mit schwarze Wähler. Und ich habe auch einen Artikel gelesen, wo eine schwarze Frau hat gesagt, hey, das ist rassistisch, wenn du denkst, dass ich würde für Biden wählen, nur weil ich schwarz bin. Also ich habe auch andere Sorge in meinem Leben. Und ich meine, es ist vielleicht schwer zu verstehen, aber auch mit Frauen, was ich so, ich kann von dieser Perspektive als Frau reden, dass andere Frauen dieses Mann unterstützen können und einfach alles anders ignorieren, finde ich persönlich vielleicht schwer zu verstehen. Aber klar, ich meine, eine Person ist sehr vielfältig und man will, Politik ist immer sehr persönlich und man wählt für die größte Sorge oder Issue in ihr Leben. Und nur weil man eine Frau oder Latino oder Schwarz oder was auch immer ist, LGBTQ oder es ist manchmal für Leute schwer zu glauben, aber die kann auch wegen was anderes wählen. Ob das so für eine Frau Abtreibung ist oder Wirtschaft ist oder diese Botschaft von Recht und Ordnung, dass die Angst haben, weil die wohnen in die Vororte. Und also es gibt ja.
Ich finde das auch spannend, weil die Angst und Sorge hast du jetzt auch gesagt. Ich glaube, darauf berufen sich auch hier ja viele. Das ist ja das Einfachere auf ihrer Weise. Es ist einfacher, sich
One-Issue-Voter,
genau, also sich auf ein Thema zu fokussieren. Und Mr. Trump, aber auch andere hier vor Ort schaffen es ja, die Konversation über das gesamte Leben, das die Vielfältigkeit des Lebens etc. immer wieder auf Angst, Sorge, die nehmen euch was weg, ihr werdet alle sterben und es war, sorry, in den letzten 20 Jahren, irgendwann war es die Muslims nach 9/11, dann in Amerika hieß sie auch Mexikaner, deswegen brauchen wir die Welle, die Wall, oh mein Gott, genau, dann jetzt sind die Demokraten, hier ist es auch AfD gegen die, mit denen wollen wir nicht sprechen und das ist der Fokus des Gesprächs und der Reflexion der eigenen ja auch immer, und ich glaube, spielen die Medien natürlich auch eine ganz große Rolle, ist immer nur auf die Sorgen und die Angst, die einen zusammen ja ziehen lässt, anstatt zu sagen, was ist eigentlich das, wofür bin ich und nicht wogegen? Und ich merke auch in meiner eigenen Familie, dass das immer der Fokus, immer das Schlechte und mein Gefühl ist, und ich weiß nicht, ob du es mit deinem Vater auch kennst, umso älter man wird, umso mehr steigt die Sorge auch. Das hat sogar mal meine Mama, aber sie kommentiert das hoffentlich jetzt nicht sofort, auch mal gesagt. Sag, weißt du, wenn man älter wird, ich möchte ja auch für euch was Besseres hinterlassen und ich habe Sorge, ihr sollt es besser haben und dann wird man eher more narrow-minded.
Ist auch ihre Alter nicht zu verändern und dann
als open-minded. Oh, diese Geschichte würde ich so gerne besprechen, auch lernen zu besprechen, aber I don't know, welcher Hebel.
Ja. Ich meine, Fear ist eine sehr starke motivierende Faktor für alle, überall. Fear motivates, Fear sells. Und ich glaube auch, dass je älter man wird, ich meine, ich merke das vielleicht ein bisschen selber schon, dass man hat diese Nostalgie für der Vergangenheit auch. Es war so eine simpler time. Wir flippen alle aus und sagen so, wann ist es schon in unserem Leben passiert, dass es so einen Ball gibt, aber in 2000, na, so gab es einen Kampf über der Ergebnis und da gab es viel Unsicherheit und, aber wir, es ist alles ein bisschen rose-colored. Wir gucken das an mit rosefarbener Brille, sagen wir, und die älter man wird, die mehr man vielleicht hat, diese cheery, rosy Perspektiv auf der Vergangenheit und will, dass es zurückgeht zu einem simpler time. Und vielleicht ist das ein Grund, warum, ich weiß es mit meinem Vater, er sagt das oft so, das war nicht so in meiner Zeit und ja, guck mal, wie es wird und so die konservative Zeit ist oft, also wie Trump sagt, America first und wir gehen zurück zu Mining und Coal Mining und wir bring it back. Und obwohl okay, man kann die wieder öffnen, aber the train of progress moves ahead. Und man kann das vielleicht für jetzt machen, aber besser wäre, wenn Leute, die haben generationenlang in eine bestimmte gearbeitet, besser wäre eine langsame Ausstieg oder vielleicht Ausbildung, Training Möglichkeiten geben, zu einer anderen Branche zu gehen, statt zu sagen, Deregulierung, wir machen das wieder wie früher und wir müssen einen Transition machen, statt einfach zurückzugehen. Und ich meine, insofern, das haltet nur unser Progress und it's inevitable. Ich meine, wir können das nicht aufhalten, das würde kommen. So, wenn wir zurückgehen, das macht der Prozess nur vielleicht schmerzhafter und länger dauernd insofern.
Und wie schlägt man eine Brücke, wie kann man ein Gespräch, und sei es jetzt im Kleinen mit in der Familie oder eben auch im Großen, um sich auch selber mit Medien anders auseinanderzusetzen oder eben auf größeren Bühnen. Ich meine, du bist jetzt im Moment bist du ja viel rumgereist, auch öffentlich, damit man in die Seele blicken kann, Amerikas. Wie kann auch jeder Einzelne diese Brücke schlagen? Und das ist, ich will nicht die absolute Antwort von dir, sondern eher,
let's think about it. Absolute Antwort hatte, dann
bist du die nächste Präsidentin. Aber dass man eben genau diesen Fokus auf zum Beispiel so eine Transition-Zeit, auf Vorschläge, die vorwärts gerichtet sind und positiv gerichtet und whilst we acknowledge, während wir quasi natürlich anerkennen, nicht alles wird einfach sein auf dem Weg. Und auch egal, welches Alter man ist und von welcher politischen Ecke man kommt, man schafft, ich überzeuge dich mit einer positiven Vision und nicht einem, egal welcher Hautfarbe Mensch dir jetzt Sorge macht oder welches Thema in der Politik oder welche Pandemie, sondern eher, okay, looking forward. Wie kann man diese Brücke schlagen? Weil sie fällt mir so wahnsinnig schwer.
Sehr, sehr gute Frage. Ja, wenn ich die absolute Antwort habe, weil, aber ich denke ein paar Sachen. Also wir müssen, okay, erstmal, wir müssen über die Medienlandschaft sprechen. Und ich will nicht typisch demokratisch die Fox News und Right-Wing Media attackieren. Es gibt auch auf jeden Fall Verantwortlichkeit auf die linke Seite, auf beide Seiten.
Ja, klar.
Auf jeden Fall auf beide Seiten. Aber das kann nicht so weitergehen. Und es wird aber weitergehen. Es würde auch weitergehen, aber Leute...
Weil sich niemand befähigt fühlt, da irgendwie, ich sag mal, wenn ich das Wort regulieren sage, dann ist natürlich gehen die Alarmglocken los, weil das macht man nicht in der Demokratie, aber weil niemand so Leitplanken setzen will oder kann, weil das dann nicht frei ist.
Weil wir gesagt haben, fear sells.
Ja.
Und weil man das nicht regulieren kann. Ich meine, guck mal, Twitter hat versucht, this content is untrue. Weil man kann nicht die ganze Medienlandschaft polizieren, you can't police it. Also es kommt von überall raus und sobald man einen Tweet von Facebook und Twitter können mehr machen, aber sobald man das macht, dann gibt es 1000 mehr. Es ist wirklich the comparison ist immer so wie ein Krebs, aber es ist ein bisschen, du nimmst einen raus und dann plötzlich und ich glaube, es geht weiter und das ist eine von den größten Herausforderungen, aber ich glaube auch, ich bin ein bisschen so hip, vielleicht hippie-mäßig in diese, oder die, wir sollen alle zusammen in einem Zirkel sitzen und Kumbaya mal Leute singen, oder?
Ich mach mit sofort.
Aber ich will nicht so, naiv klingen, aber ich finde, es ist nicht naiv, dass wir weiter miteinander reden. Und ich kenne viele Familien, für wem entweder die reden nicht über Politik, oder die haben komplett aufgehört zu reden. Punkt. Und ich weiß, du hast es in deiner Familie und ich habe es in meiner Familie. Und für mich, ich höre nicht auf, mit meinem Vater zu reden. Manchmal sagen, so, gestern Abend, wir haben telefoniert und ich habe ein bisschen so, und er war so, weißt du was, fein, du hast deine Meinung. Und manchmal ist es so, hör raus, yes, das war's, okay? Und vielleicht ein bisschen, weil er weiß, dass ich so recht hatte oder er kann sich nicht beteiligen. Aber andererseits, weil sonst geht das durch die Decke und es ist besser dann, das zu lassen, bevor jemand sagt irgendwas, that they can't take back. Ne? Und das wollen wir nicht. Aber andererseits, so, ich will, dass er sieht, dass ich das sehe. Und manchmal sagt er auch so, du hast recht. Aber wir müssen weiter miteinander reden. Und wie dieser Artikel sagt, es gibt so, das habe ich so oft gesehen. Also, when you're a Trump voter, if you vote for Trump, then just unfriend me. Also, oh, du bist Rassist und ich kann gar nichts mehr, ich will gar nichts mehr mit dir zu tun haben. Nein. Und deswegen ist auch nicht, also Medien, aber Social Media ist auch ein Krebs und dass Leute so, sich so polarisieren. Wir müssen offen bleiben. Wir müssen, und das war ein bisschen der Botschaft, hoffentlich von der Film, dass du früher gesagt hast, der Doku, dass wir wollten einfach von verschiedenen Leuten hören, dass und die erzählen ihre Perspektive in ihre Worte, so dass man ein bisschen statt nur die Mega-Cappy tragende Verrückte auf der Rally, man sieht, dass man, wie gesagt, die Frauen oder die Latinos oder die Schwarze, die für Trump wählen, man sieht warum, man hört ihre eigene Perspektive, was ist da in ihr Leben passiert, wie sind sie zu diesem Punkt gekommen. Aber wir müssen nicht Verständnis da, wir müssen verstehen, aber nicht Verständnis dafür haben. Ja, also wir müssen aber miteinander reden, weil sobald wir sagen, here's a hand in the face, like talk to the hand, dann geht das nicht wieder. Und ich erinnere eine Podcast von The Daily von New York Times, und die haben eine große so tolle Serien gemacht, das heißt The Field, und die waren dann unterwegs in Amerika und haben einen in Pennsylvania gemacht. Und der Typ hat erzählt, dass seine 3-4 Generationen haben in dieser Fabrik gearbeitet. Ist geschlossen, und die Jobs sind, die Fabrik hat, ist nach China gegangen. Er hat dann einen neuen Job gefunden, aber so weniger als ein Jahr später ist geschlossen, die Fabrik ist nach Mexiko gezogen. Und er dann hat erzählt, wie sein Trump kam und sagt, America first, und wir bringen the jobs back. Und nicht nur das hat ihn so begeistert, aber er hat dann gesagt, mit Trump, I can feel good about myself again. Mhm. Also ich, die Demokraten sind ein bisschen diese Elite-Partei geworden, wo sobald man irgendwas sagt, sagen die, oh, du bist Rassist. Mhm. Ohne, ich meine, warum? Mhm. Weil oft ist es auch so, dass man vielleicht merkt nicht oder versteht nicht, oder warum können wir nicht darüber reden? Warum musst du das sofort sagen, statt zu sagen, hey, weißt du was, was du gerade gesagt hast, das stört mich ein bisschen, weil warum kann man nicht darüber diskutieren, statt einfach eine Reaktion zu geben und dann wegzulaufen? Und ich fand das echt so, dass er das gesagt hat, ne? So, dass Trump diese steht vor diese unpolitisch correctness. Weil Leute sind so, und er hat gesagt, ich laufe auf Glasschad, wie man sagt, so er hat Angst, dass er der Falsche sagt. Und jetzt, wenn Trump da ist auf die Bühne und bla, 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 dann denkt er so, okay, ist nicht so schlimm. Und es gibt andere Leute, die denken wie ich. Und ich kann ausatmen, es ist okay. Mhm. Weil wenn ich mit anderen Leuten bin, dann habe ich immer Angst, dass ich da falsch sage, oder die denken, dass ich, also tick nicht richtig oder so.
Ja, also das wäre jetzt auch meine letzte Frage, und dann würde ich auch öffnen, die genau darauf anspielt, die meinen inneren Konflikt auch ein bisschen deutlich macht, und ich höre ihn auch bei dir. Ich finde, die hat die ganze Black Lives Matter Bewegung auch deutlich gemacht. Mir wurde jetzt also so deutlich gemacht, wenn du musst laut für diese Werte, die wir hier als Weltgemeinschaft eigentlich als unverhandelbar sehen, die übrigens ja auch Evangelikaler und alle, die sich so schön religiös schimpfen, ja auch als unverhandelbar sehen, Liebe deinen Nächsten und all das, für die dürfen wir nicht nur leben, sondern wir müssen laut sie einfordern. Und dieser Satz, der mir so bleibt, ist, it's not okay just to be non-racist, you have to be anti-racist. Das ist jetzt das Rassismus-Thema, es gibt auch andere Themen. Und was das aber in mir auslöst, ist, wie weit muss ich mein eigene elastisch in meinen Werten sein, um dieses Gespräch zu führen mit einer vermeintlich anderen Seite? Weil, also zuhören ist zwar eine Sache, aber dann wirklich in den Dialog zu gehen und dich auch zerfleischen zu lassen und immer lauter zu werden, nein, das können wir nicht, so, das ist schwierig, dann geht ja auch, und deswegen dieser familiäre Bezug auch, und vielleicht kennt ihr das auch, das muss gar nicht ein politisches Thema sein, geht ja auch Liebe verloren. Es geht vielleicht auch Respekt verloren, es geht wichtige andere Gefühle vielleicht auch verloren, wenn ich immer mehr und immer lauter und nein und diese Werte und ich darf nicht mehr und ich kann nicht mehr silencing und so. Ich für mich habe versucht, jetzt irgendwie einen Mittelweg zu finden, und leider heißt der Mittelweg für mich Klappe halten oft, because otherwise the love will be gone. Und dann versuche, also dann fühle ich auch quasi nichts mehr, und das möchte ich nicht. Und das finde ich ein wahnsinnig schwieriges Verhältnis. Wie elastisch muss ich da selber mit meinen Worten sein und sagen, ja gut, lass sie reden, weil sonst passiert dir nämlich gar nichts.
Ja, ich finde, ich verstehe das total. Und ich finde auch, dass es ist schwer, weil man reagiert, und ich merke das schon mit meinem Vater, dass man fängt so neutral an und wir reden miteinander, aber irgendwann, wie wir sagen auf Englisch, man pushes a button.
Ja.
Und dann ist so
oh nein.
Aber ich finde auch, dass, wenn Black Lives Matter sagt, nach der Tod von George Floyd diese Sommer, es hat angefangen, so eine tolle Bewegung eigentlich, weil so viele Leute überall waren auf die Straße. Ich meine, nicht nur schwarze Leute.
Wie nein!
In 2014 in Ferguson mit Mike Brown oder mit Eric Gardner in Long Island oder Freddie Jones in Baltimore, diese ganzen Fälle, die passieren und Leute waren auf die Straße und es gab Gewalt, aber die waren innerhalb, also kleine Communities und mehr schwarze Leute und man hat auch das Gefühl, dass man beobachtet hat und wollte was tun, dass viel African Americans haben gesagt, das ist unsere. Mhm. Und jetzt nach der Tod von George Floyd hat man das Gefühl, es war, hey, das ist unsere. Na so, silence is violence. Wenn ihr nicht hier seid, wie du gesagt hast, es ist nicht genug, nicht rassistisch zu sein, aber du musst anti-racist. Aber man hat auch das Gefühl, dass es war offen. Es war offen für alle. Für junge Leute, alte Leute, trans Leute, Frauen, jung, schwarz, braun, ich meine, das war offen. Und es gab eine Fenster, wo man so, und schwarze Aktivisten haben auch gesagt, frag nicht deine doofe Frage, frag nicht die Frage, die du, wo du die peinlich findest, wo du die nicht, hat das Gefühl, du darfst sie nicht fragen. Und ich merke das schon in meiner eigenen Familie. Also mein Stiefvater ist Schwarz-Amerikaner, ist in New Orleans aufgewachsen, in die 50er, in der Zeit von Segregation.
Oh Gott, ja.
Und wir haben einen Podcast von Amerika übersetzt, das heißt Rassismus liegt in unserer DNA. Das ist der Folge. Und da gibt es ein Interview mit ihm. Aber ich fand, ich habe dieses Interview mit ihm gemacht und wir haben 1,5 Stunden lang gesprochen. Und ich habe gemerkt, es gibt auch viele Fragen, die ich plötzlich an ihm gestellt habe, die ich ihm nie gefragt habe oder hat mich nie getraut zu fragen. Mhm. Weil auch in meiner eigenen Familie, wo ich dachte so, ich will nicht, dass das steckt rüberkommt oder ich weiß nicht, wie man das fragt. Und plötzlich innerhalb diese Situation, innerhalb der Black Lives Matter Movement und der Protest gegen den Tod von George Floyd, hatte ich das Gefühl, okay, ich kann das in diesem Kontext fragen. Aber vor Jahren, ich kenne ihn, ist schon mehr als 20 Jahre, aber ich habe mich nie getraut, manche von dieser Frage. Und meine Schwester hat mich angerufen und hat gesagt, kannst du mich diese Interview, es gibt so viele Fragen, die ich ihm auch stellen wollte, aber ich habe mich nie getraut. Und ich habe gemerkt, so, wir sind auch, wenn es innerhalb einer Familie ist, dass man traut sich nicht, so sensible Frage zu stellen oder eine sehr offene Conversation über Race zu haben, dann wie kann das sein in einer Gesellschaft?
Ja.
Wie kann es weitergehen? Insofern, es gibt diese Themen, die echt hart sind, weil man will nicht rüberkommen als ein Idiot oder doof oder insensibel. Aber wir müssen diese schwere Conversations weitermachen, weiterführen.
Und ich höre daraus, dass es halt doch auch bei jedem selbst liegt. Wir können nicht warten, dass irgendwie, das heißt jetzt, die Medien reguliert oder so, sondern dieser Reflexionsprozess muss irgendwo in jedem von uns selbst stattfinden. Vielleicht wird das Reflektieren ja irgendwann mal Schulfach Nummer 1 in der Schule oder so. Dass wir wie wir diese Dinge verdauen und dann wiederum zum Ausdruck bringen, vielleicht auch lernen in etwas Positives, so wie gewaltfreie Kommunikation und nicht in etwas wie Fear und die Angst zu füttern.
Ich würde jetzt einfach mal aufmachen. Ihr seht, wir sind ganz angeregt im Gespräch. Ihr könnt einfach, ich sehe, eine weitere Frage gab es. Oder möchte jemand erstmal so eine stellen? Noch nicht?
Doch. Ich bin Olli hier, arbeite zusammen mit Ellie. Vielen Dank erstmal, sehr, sehr spannend, auch hier zuzuhören. Was mich interessieren würde, als Eddie kennt das schon, als intensiver CNN-Schauer. Ich schaue auch immer mal auf Fox, die Gegenseite zu hören, aber das wird ja viel diskutiert. Ja, CNN ist der Demokratensender, Fox ist der Republikanersender. Letzte Nacht ist was Interessantes passiert. Donald Trump hat eine Pressekonferenz gehalten und ABC, CBS und NBC haben abgeschaltet. Weil sie gesagt haben, wir wollen jetzt keine Lügen übertragen. Mhm. Und da würde mich deine Meinung interessieren, weil bis jetzt haben wir immer darüber diskutiert, die einen schauen das, die anderen das, das setzt sich dann verstärkt in Social Media fort. Nur ist das noch eine politische Diskussion, wenn jemand einfach, wenn ein Staatsoberhaupt einfach lügt, so, dass mehrere große Fernsehstationen sagen, das machen wir nicht. Ist das noch eine politische Diskussion rechts gegen links?
Das wusste ich gar nicht.
Ja, das habe ich auch nicht gesehen, weil ich war versucht, gestern ein bisschen früher ins Bett zu gehen. Aber ja, ich glaube, gehört oder gelesen, dass sie haben weggeschaltet. Haben die also weggeschaltet oder haben das gar nicht?
Wir sind aus der Übertragung raus.
Ja.
CNN und Fox haben weiter übertragen und dann mit Sicherheit was kommentiert, ja. Also CNN zumindest, also negativ kommentiert. Mhm. Und die anderen sind aber während, als er dann davon gesprochen hat, dass das Wahlbetrug ist, wenn Stimmen ausgezählt werden,
dann sind genau. Ich meine, ich glaube, die Medien ist eine große Herausforderung, weil wie soll man das, wie gesagt, mit Twitter auch, ich meine, wie sollen sie da rumgehen? Und dann kommt man in diese große ethical quandary. Ne? Ist das der Rolle von der Medien? Ist es nicht zu einfach, das live zu übertragen und so, weil das ist der Präsident von der Vereinigten Staaten? Oder ist das ihre Verantwortung, für der Wahrheit zu kämpfen? Und wenn er fängt an mit Propaganda, es ist besser, dass sie wegschalten, weil was ist die Rolle dann von der Presse? Und und das wird auf jeden Fall weiter diskutiert, weil besonders in diese heutige Tage es gibt kein Consensus, kein Agreement über was der Wahrheit ist.
Doch, alternative facts.
Ja. Aber wenn das so, wenn es gibt kein Consensus, wenn man also für meinen Vater ist das auf jeden Fall der Wahrheit, dass es Wahlbetrug gab. Und mein Vater hatte schon vor ein paar Monaten gesagt, wie Trump. Und mein Vater nimmt Trump als der Wahrheit. Und andere Leute sehen das nicht so. Insofern, das ist so ein dystopian world jetzt. Was in welche Universum von Wahrheit? Und das ist auch das große Problem, wenn wir reden von miteinander zu reden. Wie kann man irgendwas diskutieren, wenn wir sehen, die gleiche Events, die gleiche Sachen in komplett verschiedene, eine komplett verschiedene Art. Wenn wir ein Fußballspiel gucken und eins sagt so, der Blau hat gewonnen und der andere hat gesagt, der Rot hat gewonnen. Wo geht man dann mit dieser Conversation weiter? Wie kann man das dann diskutieren?
Im Grunde nur ganz kurz, es gäbe ja eine Möglichkeit, wenn Donald Trump gestern in so einer Pressekonferenz gesagt hätte, und hier sind drei Beispiele für Wahlbetrug, die so massiv sind, auch im Volumen, wir reden hier über 100.000 Stimmen,
weil er Beweise dafür hat.
Weil er mir Beweise. Und das finde ich interessant. Also es ist, ich gebe Stimme dir total zu, wir sind in einer Welt, wo es keine gemeinsame Wahrheit mehr gibt. Aber einen Weg dahin gäbe es schon. Also diese Beweise bleibt er schuldig, weshalb auch viele Republikaner im Moment bemerkenswert still sind. Mhm. Der Kreis schrumpft so ein bisschen auf die Familie. Und das, vielleicht nochmal als letzte Anschlussfrage, interessiert sich dein Vater nicht dafür, wirklich recherchierte Beweise zu sehen, also in einem Land, wo zwei Journalisten mal einen Präsidenten zu Fall gebracht haben, weil sie Beweise gefunden haben. Also das ist ja so in der amerikanischen Historie auch verankert, aus meiner Sicht. Mhm.
Ja, darüber diskutieren mein Vater und ich. Und ich glaube, zu diesem Punkt sind wir gekommen, als wir gesagt haben, wir reden nicht mehr weiter, weil er hat angefangen mit, es gibt, also die dürfen nicht gucken in Pennsylvania, weil in Philadelphia, die haben die Beobachter rausgeschmissen. Und dann, wo steht das? Wo steht das?
Du warst selber Wahlbeobachterin.
Ja, also, ja. Aber es steht auch, das Problem ist, genau, das steht auch irgendwo. Ich habe auch gesehen, auf Twitter, geht herum, dass in Milwaukee, in meinem Bundesheimatstaat, es gibt mehr Leute, die gewählt haben, als Wähler auf der Liste. Und alle waren so voll, boah, man muss nur zu der Website gehen und sehen genau, wie viele Leute gewählt haben und genau, wie viel angemeldet sind. Und dann, aber du hast recht, ich meine, die Leute nehmen nicht die Zeit, die sehen das nur und die leiten das weiter oder retweeten. Und das ist das Problem. Ich meine, mein Vater hat früher oder sagt mindestens, er guckt verschiedene Nachrichtensendungen oder liest verschiedene Sachen, aber das, ich finde auch, er ist in die letzte Zeit viel mehr konservativ geworden, oder ich merke, dass er über bestimmte Punkte redet immer, so wie zum Beispiel, dass illegale Einwanderer kriegen Ausbildung umsonst. Und ich merke, dass es immer, es war in diese, genau in dieser Zeit ein großes Thema aus von Fox News. Insofern, ich glaube, mehr und mehr er schaut nur eine Sender und macht diese Recherche nicht. Aber ich glaube auch, dass, du weißt auch vielleicht, people hear what they want to hear. Also, und das ist das große Problem.
Und da helfen die Algorithmen, um ein bisschen meinen eigenen Arbeitgeber zu kritisieren, aber da hilft natürlich nicht, dass man die Bubble verlässt, weil immer wieder einem ähnliche Dinge angeboten werden und nicht konträre.
Genau, und wie sollen die es, weil mein Vater, wie soll er eine CNN anschauen, wenn er weiß, dass Fake News ist? Ne? Warum soll er, ich meine, wenn er das recherchiert, sowieso, er würde nicht das recherchieren bei Fox News oder sowas, weil das voll Fake News ist. Insofern, das ist so, diese, wenn wir sprechen über diese tiefe Spaltung, das ist ein Teil davon, das ist so rein im Kopf, dass man, und ich glaube auch vielleicht ist ein bisschen mit, man fühlt sich ein bisschen so, die sind meine Leute, ich meine, wenn die sagen, dass es so ist, dann warum soll ich recherchieren? Die wissen das und, ja, und das geht dann zurück zu dieser Themenspaltung.
Zugehörigkeit ist natürlich eine ganz große Kraft auch. Ich meine, es ist auch eine Radikalisierungskraft, auch übrigens in andere Bereiche, ne? Wenn ein Teenager sich nicht zu, wenn man verletzlich ist, wenn man sich nirgends zugehörig fühlt, ist man natürlich viel leichter geneigt, sich zu radikalisieren, sei es jetzt links, rechts, terroristisch, wie auch immer, als wenn man irgendwie eine starke Mitte im Sinne von auch emotional hat und weiß, da ist mein Zuhause, da werde ich geliebt, da kann ich mich selber an mich wenden, etc. Da spielen ja so viele Kleinheiten auch an.
Ja. Oh mein. Wer möchte noch fragen? Super, hier kommt eine Frage von Abir. Dass Trump als Anti-Establish-Figur gewählt wird, wundert kaum noch. Aber wie erklärt man, dass Senatoren wie Mitch McConnell und Lindsey Graham wiedergewählt werden? Das kann, das ist eine gute Frage, war eine große Frage sein. Und dass die Demokraten kurz davor sind, die Mehrheit zu verlieren. Weil Kontext, McConnell und Graham sind 100 Jahre auch im Senat schon.
Alter, besser Männer.
Und literally. Und die beiden haben aber, das finde ich das Interessante an denen, die hatten Kontrahenten von den Demokraten, die, ich glaube, die meiste Geld eingesammelt haben für diese Wahl ever.
Ja.
Was auch das Ergebnis zeigt, dann hilft Geld wohl doch nicht, was ja eigentlich ganz schön wäre.
Das ist eine gute, ich meine, also wenn man die gute davon sehen will, die positive sehen will. Ich meine, besonders Graham und McConnell, die sind so feindlich für die Demokraten, wie Nancy Pelosi ist feindlich für die Republikaner. Die sind von ihrer Constituents gewählt. Die sind von ihrer, es ist nicht eine National Election, die sind gewählt von, obwohl Geld gekommen ist für diese Gegner, gegen Graham oder für the Challenger von McConnell. Das Geld kann von überall kommen und es ist auch von überall gekommen, aber es wird nur gewählt in ihrer Bundesstädten. Das heißt, nur Leute in South Carolina dürfen für Graham wählen und nur Leute in Kentucky dürfen für McConnell wählen. Und die sind beliebte Söhne. Und es ist oft so, dass man für die Leute, wie gesagt, Politik ist persönlich und die sehen, die finden, dass diese Männer sind gute Vertreter für ihre Bundesstaat, weil die machen Sachen auch für ihre Constituents, für ihre das heißt Constituents, für ihre Leute in ihrem Land, ihre Bundesstaat. Ihre Wähler. Und das ist wichtiger als der Nationalpolitik. Aber diese Männer haben eine sehr, sehr loyal, treu following Wählergruppe zu Hause. Und auch wenn, also Graham zum Beispiel, Lindsey Graham hat in 2016, er war ein Kandidat für die Präsidentschaft und er war richtig gegen Trump.
Stimmt, er hat ganz schlimme Sachen. Er should burn in hell und
ja,
so hat er gesagt.
Genau. Stimmt. Er war richtig ein Anti-Trumper. Und Lindsey Graham habt ihr auch vielleicht gesehen bei der Confirmation, die Nominierung von Amy Coney Barrett. Es ist mehrmals gespielt, dass er war gegen die Nominierung von Merrick Garland in 2016, als es war die letzte 9 Monate von Obamas Amtszeit. Und Graham hat gesagt, wir dürfen keinen Supreme Court Richter jetzt nominieren, weil es ist ein Wahljahr und wir müssen warten auf das Ergebnis. Und wenn es passiert in ein paar Jahren so wieder, dann würde ich das Gleiche sagen, dass niemand soll eine Supreme Court Judge nominieren.
Take in einer,
genau, und dann, und wenn ich das Gegenteil mache, dann mache ich das falsch. Und dann, klar, he had to eat his words, wie wir sagen. Aber die sind beliebt in ihren Bundesstaaten und das wird so bleiben.
Das hat auch was mit Responsibility zu tun. Und übrigens, es gibt ja auch in der Wirtschaft, also ne, die Golden Parachutes, die es dann gibt für Manager, wo du denkst, hä? Also das Unternehmen in den Ruin getrieben, und aber du kriegst ihn, und auch da, er hat sein Wort dafür gegeben, es macht auch Sinn natürlich alles. Und jetzt ist die Sachlage ganz anders, ganz anders. Und mein Wort und mein Versprechen zählt auch gar nichts mehr. And nobody holds me responsible for it.
Yeah.
Keiner ist da, der Accountability-Partner ist sozusagen.
Was heißt Accountability?
Weiß ich nicht.
Die Verantwortlichkeit
quasi gegencheckt. Auch ein interessantes oder gefährliches Konstrukt, finde ich auch, weil es nicht, was lehrt, was signalisieren wir auch an ein Land und der Menschen, oder so. Ja, interessiert mich mein Geschwätz von gestern.
Ja.
Aber gut.
Gibt es noch darauf aufbauend, Zweifel, Ideen? Ich sehe, hast du eine Meinung zur Frage Erneuerung des amerikanischen Wahlsystems?
Natürlich auch als Profi zu dem Thema.
Ich guck mal, Biden liegt, weiß nicht jetzt wie viel, ich glaube mindestens 4,5 Millionen Stimme nach vorne. Und
die sind ja alle fake, ne?
Nee, die sind wirklich, aber die sind wahr, aber dass wir immer noch hier sitzen und zittern, ob er gewinnt oder nicht, wenn er mehr als 4 Millionen Stimmen nach vorne liegt. Mhm. Es ist hart zu, ich meine, das System hat, die haben das so entwickelt, weil es gab einen Grund dafür, aber wir sind in einer anderen Zeit jetzt und wir müssen aber Amerikaner, man, wir lieben ihre Konstitution und ein Amendment ist eine richtige schwere Nummer. Rauszukriegen oft. Und das braucht normalerweise, weil jede Issue ist so partisan im Moment, dass man braucht eine Mehrheit in the House, the Senate und in the White House, irgendwas da durchzupressen. Und solange das nicht passiert, würden wir keine Änderung sehen. Ich glaube auch, dass Amerikaner sind sehr gespalten. Ich meine, die Republikaner sehen, die haben profitiert von diesem System in die letzte paar Wahl. Wenn das eine Rolle gespielt hat und klar, dann wollen die das nicht. Und die Demokraten haben gesehen, wie es hat der Amtszeit gekostet, zum Beispiel letztes Jahr, in 2016, letzte Wahl. Insofern, es wird immer eine partisan Kampf bleiben.
Und mein Gefühl ist, es würde auch jeder Politiker den Teufel tun, das zu hinterfragen, obwohl es vielleicht das Richtige wäre, aber es ist nicht das Richtige für die eigene Karriere.
Ja.
Also es könnte ja auch einer merken und sagen, okay, meine Nummer 1 Veränderung in den nächsten 4 Jahren ist, das Wahlsystem von links auf rechts zu drehen, auch ne, moderner auch zu machen, zeitgemäßer, all das. Aber das macht keiner, weil dann springen wir alle ab, die vom bisherigen profitiert haben und du wirst niemals wiedergewählt.
Ja, das stimmt. Man könnte das auch als political Selbstmord sehen und
das ist auch kaum eine Kamikaze-Politiker mehr. Ja, die sagen, diese eine Sache, die ist richtig und
das denke ich auch. Und ich frage jede Zeit, wenn jemand, ne, so man sieht Republikaner, die erstmal sagen, so ich will nicht, dass meine letzte Amtszeit und ich stehe nicht vor Re-Election nächstes Mal. Und übrigens so, ich finde Trump ist ein absolut Arsch. Und es ist so, okay. Vielen Dank.
Was hast du vorher gemacht?
Aber warum könntest du, ich meine, so, warum machst du das nur, als du einen Fuß schon durch die Tür hast? Warum sagt man nicht irgendwas vorher? Und der Grund warum ist klar, weil das politische Selbstmord ist. Und das haben wir schon gesehen, dass mehrere haben verloren, wenn die sich positioniert haben gegen Trump. Und ja, vielleicht brauchen wir ein paar Kamikaze-Politiker, die gehen rein, einfach zu verlieren, wenn es sein muss, mindestens. Aber dass die ein Issue durchpressen, egal was passiert. Und wenn die nicht wiedergewählt sind, dann das war's. Aber mindestens haben die das versucht.
Ich habe ein positives Beispiel aus dem Rest der Welt, was mich so, also wirklich fast schon berührt und empowered hat. Und es ist zwar ein kleines Land, worüber wir nicht viele sprechen, aber es ist trotzdem so toll. Chile hat kürzlich seine
Bürger abstimmen lassen, ob sie eine neue Constitution, eine neue Verfassung haben wollen, weil die Regierung anerkannte, Mensch, diese Verfassung ist noch aus unserer Militärdiktatur, maybe nicht ganz zeitgemäß, sozusagen. Und die Menschen haben dafür gestimmt. Und das ist was so Schönes. Jetzt wird es schwierig, weil natürlich wer schreibt die, mit welchen Gruppen sprechen wir das wirklich, was steht da drin? Und trotzdem ist es so, okay, I let the people vote for it, aber natürlich, gerade wenn das Land bei euch jetzt so gut gespalten ist, dass ich glaube nicht, dass die Mehrheit sogar für eine Veränderung stimmen würde, weil meine Waffen. Und dann kriegt jemand Healthcare, der sie nicht haben soll. Und diese Urängste. Aber ich glaube, wenn ein Land in einer besseren Verfassung wäre, ist das vielleicht a way to go. Zu sagen, let's draft it new.
Ja.
Und Deutschland ist vor vielen Jahren leider auf schwierige Weise dorthin gekommen und es ist immer noch nicht, überhaupt nicht perfekt.
Ja.
Aber es ist ein wenig zeitgemäßer als Wie lange ist eure Constitution? 1700? I don't know when. Nobody later, aber.
Genau, Ende 1700.
Ja.
Muss man nochmal gucken. Man sieht nicht, dass das möglich ist in die nächste, ich weiß nicht wie lang, weil diese Spaltung in den USA wird so bleiben. Der Medien wird das weiter fordern. Und ja, ich glaube nicht, dass es möglich ist. Aber wird eine gute Idee und good for Chili, dass sie das machen.
Gibt es weitere Fragen?
Dann müsstet ihr eigentlich auch gleich mit angesprochen haben, die alte Feinstein und die alte Pelosi aus Kalifornien. Die haben natürlich dasselbe, sag ich mal, Problem, dass sie immer wieder von der Constituency gewählt werden. Vielleicht ist das nämlich schon mal ein Anfang. Dass wir das Alter begrenzen.
Stimmt.
Die vor allen Dingen die Terms begrenzen. Dass ein Senator und ein Representative eben nur zweimal, mal dreimal und dann genau so, wie das beim Präsidenten ist und wie es eigentlich in Deutschland auch zu sein kann.
Gut, ich muss dazu sagen, diese Frau regt sich so auf, weil sie meine Mutter ist.
Und wenn wir schon über diese ganze Sache mit der Presse und so weiter reden, schau mal, ich höre mir das jetzt an, das Programm, und es sind zwei Frauen, die sehr schön und wichtige Sachen sagen, ja, aber nur, sie bestärken sich gegenseitig. Es wäre natürlich schön, wenn vielleicht noch eine dritte dabei wäre im Hintergrund, die vielleicht auch mal ein bisschen die Sache zurechtdrückt und ein bisschen was
anderes
zu den Themen sagt.
Ja, das das kannst du machen.
Schutz und sowas. Ja, aber dass man dann von den Liberalen eine 16-Jährige vorgesetzt bekommt, die das alles zu richten hat, ist doch unmöglich.
Mhm.
Zum Beispiel, und da könnte ja mal eine Stimme aufkommen, die im Hintergrund sagt, Moment mal, sie hat ja auch Recht. Und dann zu schützen, dass die Kinder eingesperrt werden an der Grenze, 4 Europäer haben Welt, was die Immigranten zu erleiden haben. Also das ist ja noch
ein anderes. Gut, meine Mama, meine Liebe, die Aufregung lässt du bitte an mir raus und nicht hier, aber danke für den Beitrag.
Ja. Aber ich finde das toll. Auch, ich meine, du hast total recht, dass also wenn wir hier sitzen und wie man vielleicht hört, wir unterstärkende Meinung voneinander. Und Eddie und ich haben schon gesprochen über, wie wir reden mit unserer Familie. Aber es ist oft so, dass wir sind in einer Blase von ähnlicher Meinung. Und, deswegen ist es super, dass, wir können so weiterreden. Wir sollen das zu dritt machen.
Doch, aber nur nicht die ganze Airtime in Anspruch nehmen.
Doch, aber das ist genau der Punkt. Ja, ja. Wir sollen auch miteinander reden und ich will hören, was du, ich bin nicht so gut mit du und sie, wir sind alle, okay, dass wir sollen miteinander reden, auf jeden Fall, weil sonst ist es ne, so, wir ja, machen weiter mit unserer, ja, du hast voll recht. Hey, siehst du, wir haben eine ähnliche Meinung. Ja.
Ich meine, das ist doch vernünftig, ein Alter
ja,
zu etablieren,
ja,
und dass man nicht ständig wiedergewählt wird.
Ja, mhm, ja,
ja. Ja, aber dann geht es um den politischen Kamikaze, der Eine Pelosi oder ein Graham hat kein Interesse daran, nicht mehr gewählt zu werden, weil es gibt ihr Macht, es gibt ihr Geld, es gibt ihr Einfluss, es gibt ihr...
Ja, ist schon klar.
Aber da, guck mal, also das wäre ja für Regulierung, für mehr Regulierung quasi.
Das Problem mit dem System auch im USA ist, dass wenn man ein Representative ist, von der House of Representatives, hat man nur 2 Jahre. Und das heißt, dass man ist ständig im Rennen, also weil man muss, man hat nur ein bisschen Zeit und man muss schon wieder auf der Campaign Trail gehen und man muss immer, man ist nie Geld nicht sammeln, ne, für der nächste Wahlkampf.
Dann sollte man das verlängern.
Ja,
und
ja.
Dann aber nur zweimal.
Ja. Ja, also ich habe kein Problem mit Term Limits. Ich meine, Term Limits, ja. Ich meine, der Vorteil von kein Term Limits ist, dass man ist nicht, ist oft so, dass in eine zweite Term könnte man dann ein bisschen, Stichwort Kamikaze, aber vielleicht Kamikaze sind gut.
Ja.
Gibt es noch andere, gerne auch Zweifel, Ideen?
Oder Themen, das ihr hören wollen, oder
Also, ich meine, mein Mann ist ja Republikaner und hat Trump zweimal gewählt,
ja.
Aber er findet ihn auch total unsympathisch und er ist zum Beispiel auf keinen Fall für die Macht. Das wird er sofort abschaffen.
Ja, ja.
Das, also ganz klipp und klar.
Ja,
also er ist auch nicht straight Republikaner, ja. Aber er sagt, the better of
ja, und, ja, das sagt mein Vater auch. Mein Vater ist auch 2-facher Trump-Wähler und ich habe einen Artikel darüber geschrieben in der Spiegel und der Titel von der Artikel ist, ich halte meine Nase zu und wählen. Und das ist vielleicht, was dein Mann sagt auch, das ist, dass er mag nicht der Person, er findet, er ist bombastisch und wenn er spricht, so mein Vater ist so, oh Gott, oh,
peinlich,
ja, peinlich und so. Und er sagt, er würde ihn nie einladen zum Dinner oder sowas, aber er findet, dass was er geschafft hat und was er tut, ist gut. Und aber das ist irgendwas, das überrascht mich. Ich weiß nicht, wie es ist bei euch, aber dass ich habe meinem Vater auch gesagt, dass ich muss meine Kinder erzählen, was ein Pornstar ist und warum sie nicht dürfen nicht Shithole Country sagen. Oder also ich habe gerade eine Diskussion mit meinem Sohn. Also vor 2 Tagen. Er hat versprochen, dass er würde seine Hausaufgabe machen. Und ich habe gesagt, ich bin gleich wieder da, ich muss einkaufen gehen. Ich bin zurückgekommen und habe gesagt, hast du diese Paragraph geschrieben? Und er hat gesagt, ja, kann ich das lesen? Also, es war nicht so gut, ich habe das weggeworfen. Und dann habe ich geguckt in der Eimer, ich habe gesagt, ich sehe das nicht hier. Und er so, also, ich meine, ich habe das in der Eimer in die Küche geworfen. Und warum würdest du das tun? Naja, ich war unten, ich habe einen Snack geholt. Also komm, wir gucken dann in der Eimer in die Küche. Und dann seine Augen, wir sind dann runtergegangen, bin so durch die Eimer gegangen. Ich habe gesagt so, ich gehe nicht durch diese Eimer und diese Sachen hier, nur zu sehen, dass es gibt nicht deine also, Paragraph hier. Ist es hier oder nicht? Und dann seine Augen so, und dann, also wir hatten eine lange Diskussion, wie, so wenn du lügst, es ist normalerweise nicht nur eine Lüge. Du musst dann noch eine Lüge erzählen, weil du an diese erste Lüge erzählt hast. Und dann immer wieder musst du lügen, bis du so in einer Spinnennetz bist, dass ja, dass das alle würden wissen. Insofern. Und wenn man dann sieht, wie wir gesagt haben, 3 von die größten Nachrichtensender mussten weg von einer Pressekonferenz von der Präsident, weil er lügt oder weil er kann keine Beispiel geben für was er sagt. Was ist das für ein Beispiel? Und dann, dass mein Vater so wegdrehen kann von solche Sachen oder wie er so Frauen nennt oder wie seine rassistischen Dog Whistles. Ich kann, so Charakter ist wichtig. Und es ist nicht nur Steuersenkung und Deregulierung und was er für die Wirtschaft macht. Es ist größer als das. Und diese Spaltung, dass seine Rhetorik mit unser Land macht, ist auch eine wichtige Thema für mich und für viele Wähler. Und ich kann nicht weggucken. Ich kann mich nicht die Nase halten, weil ich finde das wichtig. Und vielleicht ist das ein Privileg. Vielleicht für Leute, die für Trump wählen, vielleicht sagen die so, es ist ich muss.
Mir geht's gut genug.
Genau, es gibt so wie hier in Deutschland. Es gibt so die Leute, die können zu Hause bleiben und arbeiten und Homeoffice machen. Und die, für wem, ich meine, wir sitzen hier in Hadleys, es ist leer. Ich habe eine Freundin, sie hat einen Café hier in Hamburg, es ist gerade geschlossen. Ich habe Freunde, die so ein sportfreier Journalist ist, er sollte im Sommer so Olympische Spiele und zu der EM gehen, cancelled. Und das ist auch dann, es ist eine schwere Zeit für viele Leute. Es ist kein Wunder, dass Leute gehen auf die Straße und kämpfen für ihre Livelihood. Und so wie gesagt, das ist eine Frage von Lives oder Livelihood, sagt man. Mhm. Und ich habe das Privileg, dass ich kann weiter von zu Hause arbeiten. Und wenn nicht, dann würde ich vielleicht das anders sehen. Und deswegen meine ich so, dass wir müssen miteinander reden und hören diese Geschichte und von woher man kommt, statt zu sagen, du bist Rassist oder du bist Vollidiot oder was auch immer.
Kontext ist wichtig, ja.
Ja.
Gibt es darauf aufbauend weitere Anmerkungen?
Ja, ich finde es grenzwertig, dass eine CNN und so, die das abgeschaltet haben, weil sie damit die Hörer Vorwurf. Das müssen die Zuschauer oder die Hörer selber entscheiden, ob sie das, was Trump sagt, gut finden oder nicht. Und nicht der Sender. Das wäre, als wenn ich jetzt hier abschalten würde und sagen würde, das würde ich gar nicht erst hören.
Das kannst du ja.
Das machen wir aus.
Ja. Gut, ich nehme.
Also ich muss sagen, das finde ich okay von CNN, dass sie es trotzdem gesendet haben. Mhm. Ich habe jetzt den falschen Sender genannt, ABC und so weiter.
Jetzt mache ich mal bitte das Mikro für andere auf, damit wir nicht eine rein interne Diskussion führen. So. Hat jemand noch Ideen, Anmerkungen? Das ist natürlich im Raum selbst viel leichter als über Screen, aber fragt ruhig. Kommentiert ruhig.
Guten Morgen, Katrin.
Hi, Katrin.
Morgen.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir ja alle hier zusammengekommen sind und uns austauschen, weil es so schwierig ist, nachzuvollziehen, dass es so eine Verschiebung am Wertesystem gibt. Oder, also, ich habe auch damit gerechnet, dass Trump gewinnen könnte, aber eher aufgrund des Wahlsystems in den Staaten und nicht, weil so viele Menschen wirklich weiterhin für ihn stimmen und wirtschaftliche Gründe, moralischen Bewertungen und einer Charakterfrage voranstellen. Und also mir war wirklich am Morgen erstmal total übel. Heute geht es schon ein bisschen besser, auch weil ich eine Nachricht gelesen habe auf Facebook von einem Bekannten von mir, der schrieb, as a Republican who has voted red for the last 35 years, it was weird to place my vote for Joe Biden and the Democratic Party. However, this is not about a party or an ideology. This is about the horrible character of an individual and his mistreatment of others. I'm not surprised to see Trump's action, and it's just another example that is not giving him my vote this time around was the right decision, but bless America and the great opportunity of healing that we have for the next 4 years. Mm. Also, ich hatte eigentlich darauf vertraut, dass viele Menschen in Amerika, obwohl sie Republikaner sind und eigentlich auch wirtschaftlich oder aus anderen Gründen weiterhin die Republikaner wählen, die sie schon immer getan haben, auch eben auf Basis der Demokratie, in der sie leben, sich diesmal anders entscheiden und eher die Nase zuhalten und blau wählen. Und deswegen bin ich heute Morgen hier, um irgendwie das noch für mich weiter einzuordnen, warum auch mein Wertesystem, das, in dem wir aufgewachsen sind, offensichtlich von vielen Menschen nicht als erstrebenswert, also gar nicht richtig, aber erstrebenswert angesehen wird.
Da habe ich eine Theorie. Also meine ganz kurz ist, weil die Metriken, anhand dessen wir Menschsein bewerten in unserer Gesellschaft, immer den leistungs- und wirtschaftlichen Metriken vorausgezogen werden als den anderen. Also ich habe das Gefühl, wir lehren zwar unseren Kindern und auch uns selber, ne, und wir versuchen dann auch, wenn man erwachsen ist, Yoga zu machen, all das sich wieder mit dem verbinden. So, okay, was, ne, wie mache ich Dinge, die sind wichtig, wie bin ich freundlich, bin ich offen, all das. Aber am Ende zählen tut nur das Was und nicht Wie. Also manchmal, also so, weil auch für Kinder, ne, denen wir beibringen, sei lieb, die kommen immer stärker in der Bildung durch, bis am Ende dann, was zählt dein Abschluss und deine Noten und dein, wo bist du angestellt, wie viel Geld verdienst du, welchen Status hast du, wo in der Gesellschaft stehst du, anstatt bist du ein guter Mensch, bist du ein mündiger Bürger, bist du engagiert hier, das zählt nicht, weil wir müssen unsere Miete bezahlen, wir müssen da und das quasi sich Mensch sein sehr und auch Gesellschaft sein und bauen sehr auf messbare quantitative Faktoren idealisiert auch hat. Hm. Der berühmte Satz, it's easier to imagine the end of the world than the end of capitalism. Ganz interessant, stimmt. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie Hyperkapitalismus geht doch nicht anders. So muss die Welt funktionieren. Aber das ist jetzt so meine Theorie dahinter. Hm. Warum die Moral immer von wirtschaftlichen Faktoren gefressen wird.
Politik ist personal und jedes sieht das durch ihr Lens. Wie du gesagt hast, die haben dieses Mal für der Mann statt der Partei gewählt und mein Vater und viele von seinen Freunden, er schickt mich immer E-Mails von seiner Freundeskreis und viele davon sagen, okay, hold my nose and vote, aber ich wähle für der Partei, ich wähle für Abtreibung, also für Right to Life und ich wähle für der Wirtschaft und ich wähle für meine Waffenrecht und ich wähle für und haben eine lange für konservative Richter und ich habe eine lange Liste von die Sachen, für wem die wählen und das, ich glaube, stärkt die Wähler. Guck mal, was ich kriege. Ich muss nur die anderen Sachen akzeptieren. Und naja, okay, er nervt oder so, aber ist nicht so schlimm, wenn ich diese andere, guck mal, es ist so, wie man macht eine Liste Pros und Cons, ne? Und mindestens sieht so aus, wie was ich kriege, ist die Liste ist länger als die andere Seite. Insofern so entscheide ich, für wem ich wähle.
Ja, genau, aber dieses ist nicht so schlimm, ich nehme das in Kauf, also man sieht ja im Privaten, dass es auch schlimm ist, wie dein Sohn sich verhält, dass es okay ist inzwischen. Also eine Diskussion um Political Correctness, ja, das kann man führen, aber es ist eben, bei uns gilt, die Würde des Menschen ist unantastbar und das ist mit dem gerade Politikermesse und wenn sich jemand hinstellt und sich über Menschen mit Behinderungen lustig macht öffentlich oder Frauen oder alle möglichen Bevölkerungsgruppen diffamiert, ich finde, da ist für mich eine moralische Grenze. Und also ich bin weiterhin echt it boggles my mind, heißt das, glaube ich, nicht, das nicht zusammen, dass es für viele Menschen nichts zählt.
Und das boggles the mind of many Americans auch.
Stand back and stand by. Oh.
Und deswegen, wie gesagt, mit dieser Gruppe von Freunden, viele haben gesagt, ich fühle mich fremd in mein eigenes Land oder nicht in, ich sehe das von außen und ich merke, dass vielleicht, also kenne ich das nicht mehr, wenn das so ist, dass so viele für ihn gewählt haben, weil viele sehen das auch so. Dass es gibt Sachen, die wichtiger sind und können das einfach nicht akzeptieren und nicht rationalize und hold the nose and vote. Und viele Amerikaner, wie gesagt, haben gesagt, dass egal wer gewinnt, auch wenn Biden gewinnt, man hat nicht das Gefühl, dass man feiern soll, weil man muss tief da reinschauen und sehen, genau wie viele Amerikaner denken, dass es okay ist oder voll Unterstützung geben oder und wir müssen damit rechnen und was es bedeutet für die Zukunft, was es bedeutet für unsere Beziehung mit Freunden und Familie, was es bedeutet für viele Sachen, wie du gesagt hast, Menschenrecht ist auch auf jeden Fall ein Teil davon und auch in Berlin. Ich glaube auch, dass das ist ein Grund, warum die ganze Welt da reinschaut, so interessiert, weil bis jetzt, ich meine, klar, die US hat viel Fehler gemacht und viele negative in ihrer Auslandpolitik, aber man hat das Gefühl, dass das USA war auf, wir waren auf die gleiche Seite, wir waren on the same team und man hat in die letzten 4 Jahre nicht das Gefühl und wir wollen wieder das Gefühl haben hier, dass das, wenn man sah Merkel und Obama zusammen als Team und als Lachen und diese Freundschaft, aber eine echte Freundschaft und dann auch eine Freundschaft zwischen die Länder, man hat eine bessere Gefühl, als wie man das jetzt sieht.
Auch wieder so ein Zugehörigkeitsding, dass man sich. Ich habe einen Gedanken, aber ich möchte nicht zu viel denken. Somebody. Es ist im echten Salon etwas bewegter, muss ich sagen. Aber das ist natürlich klar, dass dieses in die kleine schwarze Loch dazu gucken ist anstrengend, ich weiß.
Vielleicht noch mal eine Sache dazu. Ich fand die Gedanken gerade ganz schön, dass du sagst, man fühlt sich verbunden. Ich würde es noch ein bisschen weiterziehen. Ich finde, warum sitzen wir jetzt heute Morgen zu dem Thema alle zusammen? Ich glaube, wir haben alle das Gefühl, wir hängen am Fliegenfänger. Es ist irgendwie, diese Wahlen in Amerika beeinflussen unser Leben ja auch in Europa. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber natürlich hat man Angst, dass wenn Trump jetzt wirklich wieder gewählt wird, dass die Entscheidungen, die er trifft, natürlich auch unser Leben und den Frieden auf der Welt beeinflussen. Und deshalb sind wir auch so involviert in die Wahlen und gucken alle nachts irgendwie, wo gibt es so neue Ergebnisse.
Ja.
Weil wir schon auch Sorge haben, dass es nach Europa rüberschwappt und wir da auch ja einen Einfluss erleben.
Danke, Uli.
Also nee. Ja, auf jeden Fall. Und das merke ich auch schon. Und das fühle ich mich hier auch, bin Amerikanerin, aber als Deutsche, ich bin kein Stadtbürger, ich bin ein Resident. Einwohner?
Ja.
Man merkt das total, wie dieser Ripple-Effekt, was passiert in den USA und in Außenpolitik, was für Auswirkungen es hat, nicht nur in den USA, aber in Europa, in der ganzen Welt. Und deswegen schaut man und auch diese Beziehung, also wie du gesagt hast, früher, wie ich das verstanden habe von vielen Deutschen, alle fanden den USA so toll oder Kultur so toll, es gibt immer noch so viel Einfluss. Und ich habe auch gesagt, dass ich habe in den letzten paar Jahren ein paar Freunde, die waren in Urlaub in den USA vor Corona, und in die für das allererste Mal in Urlaub und kam zurück und haben ein bisschen so bewundert oder überrascht gesagt, aber weißt du was, die Amerikaner, die sind so nett. Und ich sage, ja, wir sind auch nett. Ich meine, so groß und ganz, ich höre das oft, dass Amerikaner nett sind und höflich und freundlich, aber auch, dass manche Leute sind echt überrascht, dass Leute da nett sind und einerseits, dann ich fühle mich super, dass alle haben das entdeckt. Andererseits denke ich so, Mann, was haben die vorher gedacht? Warum sind sie so überrascht? Was nimmt man von die Regierung und was es bedeutet und dass so viele Amerikaner haben für Trump gewählt? Was nimmt man hier in Deutschland davon? Was sagt das über Amerikaner und der Ruf und wie man Amerikaner allgemein sieht?
Das war wie in 2006, als die WM in Deutschland war, waren auch so viele Besucher hier und sagten, oh mein Gott, die Deutschen sind so nett, ja. Wir wussten gar nicht, was von Mexikanern bis sonst wo. Und es ist so schönes Wetter, aber es war auch nur 4 Wochen sehr schönes
Ausnahmsweise.
Wetter. Ausnahmsweise. Ja. Das erinnere ich mich auch noch, ihr seid ja so ein tolles Land. Ach,
ja.
Was dachtet ihr denn vorher?
Ja, aber das geht zurück zu meinem Anthropology-Professor. Ja. Und also Anthropologie wird der Welt retten. Ich meine, man hat eine vielleicht Blick von Deutschland oder wer Deutsche sind, und dann kommt man an und sagt, hey, die sind richtig toll. Ja, weil du hast vielleicht allererste Mal im Leben eine echte Deutsche kennengelernt und mit jemand Kontakt gehabt und geredet, und das ist genau, was fehlt jetzt. Ich meine, aber es ist schlimmer, weil es macht Sinn, wenn jemand aus, weiß ich nicht, Namibia vielleicht keine Deutsche kennt, aber Amerikaner leben in einem Land zusammen und kennen andere Amerikaner, aber trotzdem oft reden nicht mit Leute in verschiedener politischer Meinung. Und wie gesagt, in meinem Freundeskreis, wenn ich das sehe, wenn ich auf die Karte schaue, ich meine, ich habe viele Freunde, die wohnen an die Ost- und Westküste, wo man sieht blau, blau, blau. Und aber auch in Swing States, ob das in Texas ist oder North Carolina oder Pennsylvania, viele von meinen Freunden wohnen also falls du CNN guckst, dann du weißt, wenn die auf eine Bundesstaat gucken, zum Beispiel Texas, es ist komplett rot und dann ist es so gebrochen in kleinere Teile, ne, kleinere Wahlkreise, die heißen Counties. Und es gibt dann immer so blau hier, blau da und wenn man guckt, dann diese blaue Punkte sind immer so in Texas El Paso oder Austin oder diese liberale Blase hier und sie sind immer Städte. Und die meisten von meinen Freunden, habe ich gemerkt, nur durch diese Wahl, wohnen in diese Blase, die wohnen in diese blaue Punkte. Und deswegen, ich kenne nicht so viel echte, überzeugte Trump-Wähler. Mein Vater, wie wir wissen, und auch dann, wenn ich zurückschaue in Wisconsin auf mein Freundeskreis aus Highschool und mit dem ich nicht so viel enge Kontakt habe mehr, aber wegen Facebook, ich sehe, was die posten und da kriege ich dann mehr Feedback von Trump-Wähler. Aber ohne meinen Vater und meine Highschool-Freunde würde ich sehr wenig persönlichen Kontakt haben mit Leuten von verschiedenen Meinungen. Und deswegen finde ich das interessant, wenn man mit Leuten von Swing States redet. Ein Swing State ist ein State, das könnte blau oder rot, das heißt demokratisch oder republikanisch gehen. Aber ein Swing State, weil man weiß nicht, welche Richtung die swingen. und in diese Bundesstaaten, North Carolina, Wisconsin, ich habe das Gefühl, die leben miteinander. Die haben, ne, so, die haben ein Biden-Schild im Garten und der Nachbar hat ein Trump-Schild im Garten. Ich meine, die sind eng miteinander zusammen, haben Kontakt mit vielen Leuten von verschiedenen Meinungen. Und ich habe auch gefragt dann, wie ist das für euch? Weil ich habe schon das Gefühl, die sind viel, viel, viel toleranter als Leute auf die Küste. Man sieht nicht auf ihrer Facebook-Seite, wenn du ein Trump-Unterstützer bist, dann unfriendly. Man sieht das nicht. Weil dann würden die Hälfte von ihrer Freunde verlieren vielleicht. Die wissen schon, entweder reden wir miteinander und ich weiß vielleicht deine Meinung, aber wir müssen, ich mache das weiter. Oder manche haben gesagt so, ja du, wenn wir Abendessen zusammen und ich will einen schönen Abend haben, dann sagen wir, weißt du was, keine Politik, okay, lass uns das Thema weglassen. Und das ist auch okay, man muss nicht immer Politik reden. Oder die akzeptieren, dass, also wenn die eingeladen sind und Leute nicht kennen, dass jeder könnte eine sehr, sehr unterschiedliche Meinung haben und die wissen ein bisschen mehr, wie man was man macht dann, statt einfach jemand aus New York oder San Francisco, der geht rein und sagt, what the fuck? Ne? Mhm. Und die können mehr miteinander reden, weil die müssen, du kannst nicht einfach unfriend deine ganze Nachbarschaft, du brauchst diese Leute, du brauchst, was ist, wenn du kommst spät von der Arbeit und jemand muss da sein für dein Kind, du rufst deinen Nachbar an oder was auch immer und wir brauchen diese Community, wir können alle nicht einfach unfrienden.
Ja, und durch Nähe, also genau. Diese Nähe entsteht dann vielleicht auch wieder diese Menschlichkeit und nicht nur diese Thematik, sondern, ich sehe vielleicht dann auch deinen Kontext.
Und das glaube ich auch, dass Amerikaner sind sehr, es ist so leicht über Social Media zu sagen, du bist ein Rassist, ich würde das nie so das Gesicht von jemandem vielleicht sagen, aber ich kann das hier auf Facebook typen. Und insofern, deswegen auch Social Media ist problematisch, weil wenn man sitzt dann face to face zusammen mit jemand, dann ist es ein ganz anderes Gespräch. Aber also jetzt auch besonders in einer Pandemie, ich meine, hier ist ein Lockdown, wie man sieht, in Amerika ist es nicht so streng, so vielleicht sind die mehr face to face, aber das fehlt. Und das fehlt, wenn wir über Zoom leider zusammen hier sind, statt zusammen in ein Café und das fehlt allgemein. Und das ist das Basis. Und nochmal, ich spiele meine Gitarre und singe Kumbaya, aber das ist wirklich, wir müssen einfach face to face miteinander reden, weil dann haben wir eine ganz andere Interaction als nur online oder ja.
Ja, vielen Dank. Wir kommen langsam dem Ende. Ich sehe auch, die ersten gehen raus. Ich hab's, obwohl wir uns nicht sehen, trotzdem gemacht. Ich hol's jetzt auch, Moment. Wie immer haben wir uns überlegt, was wären 3 Punkte, die wir uns wünschen, die aus diesem Gespräch mitgenommen werden. Ihr könnt es jetzt nur spiegelverkehrt, glaube ich, sehen. Ich lese es einmal vor. Ich habe es auch mal auf Englisch geschrieben. Also Nummer 1 wäre keep the dialogue going. Nicht den Dialog aus dem Weg zu gehen, so schwer es ist. Und dann withhold your judgment. Context always matters.
den jetzt Urteil über den anderen oder so ein wenig in den Hintergrund zu ziehen, obwohl unser Default wahrscheinlich sagt, okay, das Verurteilen, wie kannst du nur, und die Würde des Menschen und da, ja, okay, aber was, woher kommst du? Was ist dein Kontext? Wie bist du aufgewachsen? Was ist natürlich anstrengender, als es ist leichter zu verurteilen, aber es lohnt sich. Und wir haben es nicht direkt angesprochen, aber ich glaube, es schwingt mit. Demokratie ist fragil, Democracy is fragile. Sehr, sehr fragile, und deswegen der Aufruf sozusagen zu partizipieren, und auch dieses Gespräch ist eine Partizipation. So. Demokratien, nur Diktaturen sind schnell. Finde ich, muss ich mich immer dran erinnern, und Demokratie braucht halt Gespräche, es braucht jede Facette anzusehen. Und das ist langsam, das ist auch unangenehm, es ist ätzend zum Teil, weil genau dann solche Dinge passieren, wie seit Amerika uns seit 4 Tagen in Atem hält. Und gleichzeitig ist das halt Demokratie. Deswegen ist auch so wichtig, dass jede Stimme zählt. Muss ich jetzt nochmal sagen, ich sehe einen Biden mit Harris T-Shirt noch, du ziehst es noch nicht aus. Ja, ich würde interessieren, bevor ich verabschiede, wie ihr das jetzt so fandet. Ich sehe, dass einige da sind, die schon öfter ja im Morgensalon waren, manche auch gar nicht. Vielleicht könnt ihr mal, und wirklich ganz ehrlich, weil über diese Situation kann ja niemand was, vielleicht so Daumen hoch, runter, so mittel, also ja, mittel, ja, ich bin eher so, genau, ich auch. Mhm. Also es ist natürlich schöner, im Raum zu sein. Ich habe mir auch erlaubt, dass eben 2 Menschen sich trotzdem treffen, weil wir ja auch dürfen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen schöner, als wenn wirklich alle in den Screen schauen. Und ich würde jetzt auch die nächsten 2 Morgensalons erstmal parken. Die werden eigentlich nächste Woche und am 4. Dezember, bis wir wissen, wie die Situation weitergeht. Und dann schauen wir, ob es halt erstmal in so einem Format weitergeht oder im kleinen Kreis hier wieder treffen. Schiffer, ich möchte mich bei dir sehr, sehr, sehr bedanken. Ich hatte etwas für dich, ich hatte 2 Sachen für dich, aber das eine kam nicht rechtzeitig. Erstmal eine ganz wunderbare Flasche Wein, wann auch immer du die aufmachen willst, um die Freude oder die... Das ist ein bisschen
zu früh jetzt.
Und das zweite war das Buch Humankind, wollte ich dir schenken, und das passt auch zu deinem Wort, dass Anthropology would save us all, ja, sozusagen, weil es ein so tolles Buch ist von Rutger Bregmann, im Grunde gut. Ich hatte, glaube ich, beim letzten Mal auch schon darüber gesprochen, dass eigentlich der Mensch per se gut ist, nur die Systeme, die wir so erfunden haben, und die Angstmachereien, das alles immer schnell einlenken kann. Ja, ich danke euch, dass ihr da wart. Schreibt mir gerne, wenn ihr noch Feedback habt, und wünsche euch einen schönen Tag.